Willkommen bei Talk Up Hof, der Schilcher-Podcast direkt aus dem Hofladen bei Jasmin Lewis in Eibiswald im Schilcherland. Ich bin Jasmin und ich lade mir einmal im Monat einen Gast aus dem Bereich Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaft oder Wirtschaft ein. Alle haben Bezug zum Schilcherland oder zu Eibiswald, sind Weggezogene oder Zurückgereiste. Wir quatschen übers Leben, das Tun und Sein und bei gekühltem Schilcherwein, eigenartigen Gesellschaftsspielen und feiner Live-Musik wird miteinander getalkt, gespielt, gesungen und genossen. Klingt lässig, oder? Und das Beste an der ganzen Sache: Ihr seid mit dabei. Jetzt aber hereinspaziert in den Hofladen zu Talk Up Hof, der Schilcher Podcast. Heute wird das Herz all jener höher schlagen, die ferne Länder lieben, die sich für fremde Menschen und deren Traditionen interessieren und die am liebsten jetzt schon ihre Koffer packen würden. Zu Gast ist heute ein liebenswerter, umtriebiger, aufmerksamer Abenteurer und Weltenbummler, der seit ungefähr 50 Jahren weltweit und meistens mit dem Motorrad auf Reisen ist und seine Erlebnisse auch noch als Filmemacher festhält und Land auf, Land ab seine Filmdokumentationen vorträgt. Also mein Gast, der lebt in Thal bei Graz und wir kennen uns seit einigen Jahren durch unsere Konzerte, die er besucht, oder durch Abende mit seiner Familie oder seinem Freundeskreis bei uns im Hoflohn. Und es ist schön, dass du heute bei Talk Up Hof mein Gast bist. Lieber Ali, lieber Albert, lieber Ali Koch, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Servus, grüß dich, Jasmin.
Hallo. Du, hat schon mal einiges gepasst, was ich da so gesagt habe? Weltenbummler, Abenteurer, passt, oder?
Absolut komprimiert, verpackt, besser kann es nicht sein.
Du, und du bist heute aber nicht mit dem Motorrad gekommen, du bist mit dem Auto da, gell?
Heute bin ich noch mit dem Auto da, weil das Motorrad ist bereits in der Vorbereitungsphase. Mhm. Man muss nach der Winterpause schauen, dass man die Reifen kontrolliert, nicht nur den Luftdruck, sondern auch, ob sie noch tauglich sind. Mhm. Und natürlich auch Ölwechsel und alles, was halt notwendig ist, Bremsflüssigkeit, weil es ist ja die eigene Sicherheit, mit der man dann unterwegs ist.
Ja, genau. Soll ich ein bisschen einweihen heute, was so sein wird? Oder weißt du, was der Podcast eigentlich so bereithält?
Der Podcast, ich glaube, das ist eine kreierte, sage ich mal, Angelegenheit, wo interessante Leute da sind und dabei sind. Und nachdem ich das eine oder andere selbst schon gehört habe, muss man sagen, vielfältiger kann man sowas gar nicht mehr machen, weil das absolut von bis alles drinnen ist, egal welche Richtung das die Leute eingeschlagen haben oder machen, sei es beruflich, sei es freizeitmäßig. Also es ist interessant für alle, die einfach da einmal reinhören.
Danke vielmals. Und das sagt jemand, der eh laufend irgendwo beim Interview ist oder bei YouTube-Videos, OF Steiermark, Zeitungsinterviews, du bist überall ein gern gesehener und gern interviewter Gast. Und dann freut es mich erst recht, dass du heute auch Zeit hast für mich. Danke.
Naja, ich sag Ehre, wem Ehre gebührt. Nicht? Nachdem ich dich ja persönlich recht gut kenne, so glaube ich zumindest, eine irrsinnige Ausstrahlung hast zu den Leuten, egal ob Mandel oder Weiberl, dir und Louis Meng alle, egal wo ihr seid, und das ist natürlich schon, sage ich mal, ein Menschenschlag, den ich sowieso überhaupt recht gern habe. Ich habe in meinem Leben schon so viele Leute begegnet, die nicht so angenehm waren, manchmal dann in der näheren Auseinandersetzung dann. Aber so ist halt im Leben, egal wo man ist, und man soll sich eher mit diesen Leuten abgeben, die einem gefallen, die einem taugen und die einfach was machen.
Ja, genau. Wir sind umgänglich und mit uns kann man schon Pferde stellen auch. Und wir sind, ja genau, du hast es ja schon angeregt, wir sind zu dritt da heute. Servus, Liebling.
Ja, grüße.
Naja, den Louis darf man nicht vergessen.
Nein, der Louis ist natürlich immer da. Ja, der muss dabei sein. Du, Liebling.
Ja.
Jetzt, ich meine, was wir noch gar nicht gemacht haben, das ist die erste Folge, muss ich sagen, wo wir vorab schon kurz bei der Bar drin gestanden sind, bei der Theke drin gestanden sind. Und wir sind schon eingestartet mit einem Schücherglaserl, gell?
Naja, das ist so die Aufwärmrunde, würde ich sagen, nicht? So wie die Rennfahrer die Reifen aufwärmen, wärmen wir uns halt mit einem Achter auf, nicht? Und schauen wir mal, was rauskommt.
Ach Gott, Aber vielleicht sollte man wenigstens nachschenken, Luis.
Natürlich, sonst
habe ich
gar nichts zu tun.
Damit die Signation jetzt nicht umsonst kommt oder ins Leere greift. Deshalb, Liebling.
Baby, reiß den Schilcher auf.
Bitte gerne. Das ja.
Wir machen halt offizielles Fastenbrechen.
Aha.
Fastest du?
Es ist für mich zwar das Wort in Ohr, aber Fasten in dem Sinn schaut eigentlich anders aus. Man kann das mehrfach für sich selbst anwenden, sage ich mal. Mhm. Der eine isst kein Fleisch, der andere trinkt kein Bier. In der Zeit natürlich freut man sich dann auf die Osterjausen umso mehr.
Genau.
Ich freue mich immer, ob ich es fast oder nicht.
Wir sind uns ähnlich. Das verdient einen Anstoßer.
Ja, hätte ich auch gesagt, zum Wohle. Gell?
Prost.
Prost und auf unser Beisammensein heute. Gell?
Lieber Ali, bei dir gibt es so viel zu erfahren, zu lesen. Deine Homepage ist voll mit Abenteuern, mit Fotos. Es ist so unglaublich, was du in deinem Leben schon alles erlebt hast. Und ich möchte jetzt, bevor wir in die Ferne schweifen, in die Länder und du das eine oder andere erzählst, wo du warst und was du erlebt hast, möchte ich bei dir persönlich beginnen. Und mich würde es voll interessieren, was hat denn bei dir überhaupt so die Sehnsucht zu den Abenteuern geweckt und auch das fremde Länder zu besuchen und was hat es mit dem Fernweh auf sich? Und vor allem auch, wo sie wissen möchte, ist, wer oder welches Ereignis hat es denn gegeben, dass das Feuer in dir so entfacht worden ist?
Naja, das ist eigentlich schon während meiner Schulzeit entstanden. Meine Großmutter und meine Mutter, die natürlich da in Garanas wohnen, am Bergbauernhof, die ist damals eigentlich durch Bekannte, sagen wir mal, in weitester Ferne doch verwandt, aus Wies mit einer Frau Buleischer, so heißt die. Sie leben ja beide nicht mehr und die Frau Buleischer hat damals einen Sohn geboren und sie selbst hat eigentlich keine Möglichkeit gesehen, das Kind aufzuziehen. Und es ist dann so entstanden, nach 3 Wochen, also als Baby, ist dieser Bele oder Joe Buleischer als 3-wöchiges Kind zu uns am Hof aufgekommen, nach Garanas, und ist bei uns aufgewachsen, ist von oben weg in die Schule gegangen und ist dann später in die Lehre nach Graz gegangen. Und von dort aus hat er immer bei Verwandten von uns in Thal ein Quartier gehabt. Als Lehrbuhr war er dort bei meinen jetzigen Nachbarn, sage ich mal, im Quartier gut aufgehoben und ist von dort weg in die Arbeit gefahren und hat eben von dort aus seinen Alltag gemeistert und gemacht und ist dann letzten Endes schon ausgebrochen in die Welt und hat sich natürlich schon vieles vorher angeschaut. Er war unter anderem auch mit Freunden in Südafrika, wo er dann auch gearbeitet hat, ist dann später von Südafrika nach Südamerika und weiter nach Amerika herauf. Und so ist es eigentlich 1975 gewesen, wo wir das erste Mal, wie er dann wieder zurück war, in der Steiermark, nach Skandinavien gefahren sind. Und da war mein damaliger Schulfreund, der Josef Ruri, der Joe Ruri von Unterfräsen, der natürlich auch mit mir zusammen in einem Quartier in Graz, Gösting, gewohnt hat, weil er auch berufstätig war in Graz, so wie ich. Und von dort sind wir dann mit dem VW-Bus das erste Mal weg von zu Hause aufs Nordkap. Und das war der Auslöser und gleichzeitig der Virus, den man aufgefangen hat, hinauszugehen in die Welt und anzuschauen, was ist da draußen los, was gibt es Interessantes, wir sind die Leute, wir sind die Landschaften und. Und also seit 75 hat das eigentlich begonnen. Okay. Also das ist schon recht lang jetzt, wenn ich so zurückrechne.
Okay.
Und heute bin ich froh, dass ich so viel von dem gemacht und gesehen habe.
Mhm. Das heißt, der hat dich schon beeinflusst und auch so ein bisschen mitgezogen und auch auf die Fährte gelockt. Mhm. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe noch drei Brüder.
Ja. Sind die auch so reiselustig wie du?
Eigentlich nicht. Mhm. Es ist jeder individuell anders. Mhm. Also das mit den Reiseunternehmen in ferne Länder, das bin ich der Einzige in der Familie.
Das ist spannend.
Ja, es ist, wie es halt sein kann.
Ja, genau. Deine Ausbildung hast du in Graz gemacht, gell? Bei Antritz.
Ja, dort habe ich meine Lehre begonnen als Form und Gießer. Mhm. Dort war ich insgesamt im Konzern war ich 15 Jahre. Ja. Also ich habe nach meiner Lehrzeit die Lehrabschlussprüfung gemacht und natürlich hat sich damals abgezeichnet, dass die Gießerei, in dem Fall die Metallgießerei, Graugussgießerei, wo man Motorblöcke oder sonstiges gegossen hat, keine Zukunft mehr hat. Das heißt, es hat in Österreich dann nur mehr eine oder zwei Gießereien gegeben, die wirklich noch produktionsmäßig hochgefahren sind alle und Andritz hat leider die Gießerei schließen müssen. Und dann habe ich intern in der Firma die Chance gekriegt, im Qualitätsprüfwesen meinen Job zu wechseln, intern. Also ohne, dass da je eine Minute verloren gegangen ist, habe ich das machen können, habe dort eine Top-Ausbildung gekriegt, als Feinmesskontrolleur, sagen wir mal so. Das heißt, ich habe diese Werkstücke, die Fräser und die Dreher, und zum Schluss war ich auch noch im Stahlbau tätig und im Kunststoffbau, das hat es damals alles noch gegeben. Natürlich sind die Teile und Stücke in Andritz gefertigt worden und die waren von uns Qualitätskontrolleure zu kontrollieren. Auf Maßgenauigkeit, auf Materialgenauigkeit und. Und natürlich hat es intern natürlich auch Möglichkeiten gegeben, dass man hin und wieder mal eine Möglichkeit gesehen hat, dass man mal vielleicht ins Ausland als Berufstätiger hinfahren kann. Und das war recht interessant, nachdem ich alle Berufssparten gehabt habe, also nicht nur die mechanische Dreherei, den Stahlbau und den Kunststoffbau. Und Andritz hat damals ja in Fujairah, das in den Arabischen Emiraten, eine Tochterfirma gehabt. Und da hat der Ingenieur Krobat, so hat der heißen, gesagt, er braucht einen Qualitätskontrolleur, er fliegt jetzt da einmal für ein Jahr in die Emirate runter und ihm ist halt unten, er braucht dann der unten die Teile, was unten gefertigt werden, einen Kontrolleur. Natürlich haben sie alle um den Posten gerissen, ist ja klar. In erster Linie war ich ja gar nicht im Gespräch. Da sind nur die Master und Vorarbeiter gefragt gewesen. Die wären ja gern gefahren. Mhm. Aber das Problem war, die haben nur eine Fachrichtung gehabt. Und ich habe ja doch drei gehabt. Und das war mein Vorteil und mein Zuschlag, dass ich da fahren habe dürfen. Jetzt bin ich da oben, natürlich, nicht? Und die Firma unten hätte ja eigentlich für Ostafrika einen großen Hafen, Kranbau bauen müssen, aber es hat dann Lieferschwierigkeiten gegeben mit England, mit den Materialien und dadurch ist unser Jahresausflug nur auf 2 Monate beschränkt gewesen. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn das alles so schwierig ist mit der Einfuhr und machen wir diese Teile in Andritz in der Steiermark selber. Und so sind wir halt nach 2 Monaten wieder heimgekehrt, aber es war eine Erfahrung, die man eigentlich niemand nehmen kann.
In deinem Lebenslauf ist es ja total spannend zu lesen. Deine Freizeitreisen, so nenne ich es jetzt mal unter Anführungszeichen, sind so vielfältig und so viel und du warst so viel unterwegs. Und wenn man auf der anderen Seite deine berufliche Ausbildung und deinen beruflichen Weg anschaut, war das überschaubar. Das meine ich jetzt positiv, war das überschaubar. Ja. Weil, und da könnt ihr jetzt darauf schließen, dass du ein total beständiger loyaler Mitarbeiter warst. Du hast, wenn ich es richtig gelesen habe, 3 verschiedene Arbeitgeber gehabt und du warst überall viele Jahre.
Ja.
Und dann ist spannend, auf der anderen Seite dann hast du in deiner Freizeit total austobt und warst einmal dort, einmal da und hin und her. Das war so irgendwie anscheinend dein Ausgleich.
Naja, es war natürlich schon spannend. Eigentlich seitens, was in der Firma sich abgespielt hat, mit den Kolleginnen und Kollegen. Und auf der anderen Seite, wie bin ich eigentlich zu meinen Arbeitgeber gestanden? Immer sehr positiv. Mhm. Ich habe zum Beispiel, wenn man von Antritt noch einmal kurz das Ganze wiederholt, habe ich 2 Jahre durchgearbeitet. Und habe den Urlaub gespart, das Geld gespart. Und dann bin ich zum Chef gegangen und wenn es Überstunden notwendig war zu machen, war ich auch immer da. Mhm. Und dann bin ich zum Chef gegangen und habe gesagt, oh, ich möchte gerne 2 Monate mit dem Motorrad nach Alaska fahren. Der hat gesagt, ja, spinnst du, hat er gesagt, was glaubst du, wenn das jeder macht? Ja, habe ich gesagt, das macht eh nicht jeder. Ne? Und hat eigentlich lang überlegt, was er überhaupt sagen wird oder will als Antwort
was er mir gegenüber. Was erhalten Sie davon überhaupt?
Ja, aber ich habe ihm dann erklärt, warum, weshalb. Ich habe gesagt, du, ich war jetzt immer da 2 Jahre lang. Mir hat auch keiner gefragt, wie geht's da ein Jahr ohne Urlaub oder sonst was. Das war mir eigentlich egal. Ich habe auf das Ziel hingearbeitet und gespart. Und das, ich kann mich noch gut erinnern, also wie das dann durch war, bei der Chefetage, nicht? Da haben dann die Kolleginnen, die draußen in der Werkstatt gearbeitet haben, auf die Drehbank und auf die Fräsbank und so weiter und so fort, die haben mir damals 20 Schilling mitgegeben, schreib's mir Karten von Alaska. Und da habe ich auf eins, also ich habe, in Summe summarum habe ich damals, glaube ich, 200 Karten geschrieben.
Was, bei der Reise damals?
Ja, nicht im Ernst. Das war 1977. Da waren wir 2 Monate mit dem Motorrad. Wir sind im Osten von Kanada in Toronto gestartet, bis Westen, bis Vancouver, 5000 Kilometer quer durch Kanada und dann erst auf in Alaska und wieder retour. Gell? Ja, und da, das war schon interessant und das hat dann so richtig, wie soll ich sagen, ein Feuer entfacht in mir, wo ich gesagt habe, jetzt geht's erst los.
Hat sich das immer so ergeben, dann, dass du gesagt hast, Urlaub gespart und dann wieder viele Wochen oder Monate unterwegs?
Naja, es war natürlich auch jetzt beim meinem letzten Job, wo ich in der Einsatzzentrale war, als Disponent in der Landeswarnzentrale Steiermark.
Das ist ja voll interessant.
Ja, das war natürlich auch, sage ich mal, ähnlich wie in Antritz. Ja, das ist unmöglich, das geht nicht alle. Denk einmal, wie stellst du das vor, 2 Monate weg sein? Erstens sind wir im Raddienst. Ja, sag ich doch, ich mache ja während der Zeit, wenn die anderen Kollegen sind, auch den Dienst mit, wo ich noch mal kann, weil ich muss ja meinen eigenen auch machen. Mhm. Aber dann habe ich ihm erklärt, wenn ich den Dienst mitmache, wird das wohl möglich sein, dass 5 Leute einen vertreten, dass wir einer 5 Leute. Nicht? Und so sind wir da immer wieder auf einen Nenner gekommen, wo es für beide Seiten das in Ordnung war. Mhm.
Ich glaube auch, dass es echt oft daran liegt, wenn man selber das möchte und eine Idee hat, wie es funktionieren könnte, das vorzuschlagen und zu besprechen und auszureden, oder? Weil nur weil sie die Arbeitgeber das oft überhaupt nicht vorstellen können, weil bis jetzt noch kein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit der Idee gekommen ist, heißt dann auch nicht, dass es nicht möglich ist, oder?
Naja, das war ja lustig, nicht? Also 2008, wie wir da noch in die Mongolei gefahren sind mit dem Motorrad, da habe ich einen Chef eingeladen, da habe ich so einen Vorstellungstrailer gemacht, filmmäßig, wie man sich vorbereitet, wer alles dabei ist. Und da habe ich natürlich den obersten Chef, den Hofrat Gaucher, eingeladen zum Interview bei einer Dienstbesprechung und habe ihn gleichzeitig gefilmt, nicht? Und halt auch befragt, nicht? Aber einverstanden ist, dass ich jetzt da die 2-monatige Reise in die Mongolei antritt. Und er hat das befürwortet, er hat gesagt, ich sollte das mit meinem unmittelbaren Chef klären und mit den Kollegen. Wenn das in Ordnung ist, kann ich fahren. Und genauso war es.
Genial. Genial. Weil sie gewusst haben, du bist verlässlich und du kommst wieder. Und
absolut.
Ja, und das ist absolut. Genial. Ja. Geht auch nur dann.
Es geht nicht anders. Mhm. Es geht nicht, wenn einer auf Deutsch gesagt ein Obezahrer ist, der wird natürlich keine positive Antwort hören auf das. Nicht? Mhm. Wenn der was will, dann. Ne? Mhm.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Bei der Antritt warst du sehr lang und dann warst du eben auch beim Landeswarnzentrum Landeswahn Zentrale Steiermark. Und dazwischen warst du aber auch noch bei der Berufsfeuerwehr Graz.
Ja, das war
aber die kürzeste Zeit, oder?
Ja, nein, das war eigentlich nur die Ausbildungszeit, so, dass wir dort überhaupt anfangen haben können. Ah. Das heißt, ich war ja eigentlich für die Berufsfeuerwehr Graz vorgesehen. Laut Aufnahmeprüfung damals. Wie ich von der anderen weg bin, habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, bei der Berufsfeuerwehr in Graz. So, und dann hat es angefangen. Mit der Ausbildung einmal in der Feuerwehr und Zivilschule Steiermark in Lebring, bis zum Kommandanten, alles mit Prüfung, alles mit Auszeichnung bestanden. Okay. Und dann ist die Entscheidung gestanden. Die Landeswarnzentrale ist damals noch, also die hat noch nicht existiert. Aber das Land Steiermark hat sie schon geplant und hat natürlich ausgebildete Leute, die diese Zentrale einmal betätigen und besetzen sollen und die Einsätze koordinieren sollen, schon gesucht. Ich bin dann nach Wien gekommen, zur Ausbildung von der Berufsfeuerwehr Wien, habe die dann abgeschlossen, da waren wir noch zusätzlich auch beim Bundesheer, bei der APC-Abwehrschule und so, also wirklich ausbildungsmäßig wirklich hochkariert, hat uns der Chef da wirklich viel zuteil werden lassen. Also das sind nicht nur berufliche Erfahrungen und gewesen, sondern auch viele persönliche, die man da mitgenommen hat und gelernt hat dabei bei der Ausbildung. Und natürlich sind wir dann zurückgekommen von Wien und dann ist mit 1. Oktober 86 die Landeswarnzentrale in Betrieb gegangen. Und zu dritt haben wir damals angefangen. Der Manfred Sommer, der Schwab Harald und meine Wenigkeit. Und wir waren die ersten drei, die diese Landeswarnzentrale damals in Betrieb genommen haben. Und da war ich dann 31 Jahre dort.
Wahnsinn, bitte.
Ja. Boah. Ja, das bis zu meiner Pensionierung war ich dann dort. Und ich kann auch eines sagen, ich bin am letzten Tag genauso gern eingegangen wie am ersten. Und das, glaube ich, kann nicht jeder für sich sagen, dass der Job so toll war. Der war jeden Tag anders, da hat es keinen gleichen Tag gegeben. Manchmal war die Hölle los, der Puls auf 200. Aber manchmal war halt fast nichts los. Und dann fragen die Leute noch, was tut sie, wenn nichts los ist, wenn keine Katastrophe ist. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Wir haben auch die ganzen Einsatzpläne müssen machen, zum Beispiel für Gebäude, dass man sagt, wenn die Feuerwehr dorthin fährt, dass man einen unterstützend von der Zentrale aus zukommen lässt, wo sie die Zufahrt finden, wo welche Objekte sich befinden. Also Alarmpläne für diverse Firmen mit gefährlichen Stoffen, muss man auch dazu sagen, haben wir gemeinsam mit der Firma erarbeitet. Und dann hat es Bezirksordner gegeben. Wir sind ja für die ganze Steiermark tätig gewesen, nicht nur für die Stadt Graz. Nicht? Und zusammengearbeitet mit der Berufsfeuerwehr, mit der Freiwilligenfeuerwehr, mit der Polizei, mit der Bergrettung, mit dem Lawinenwarndienst, ja, und. Also wir haben ein Umfeld gehabt beruflich, das seinesgleichen sucht, und ich habe immer gesagt, wir sind die Elite-Truppe, erste Reihe, fußfrei. Ja, wenn bei uns wer angerufen hat, hätten wir schon alles, es ist eh fast immer so gewesen, wie aus der Pistole haben wir schon eine Antwort gehabt. Wenn ich jetzt, sage ich jetzt einmal, beim Land Steiermark in einer anderen Abteilung was braucht habe, habe ich mindestens fünfmal mit mir angerufen. Aber man kann das auch nicht gleich werten wie zum Beispiel unsere Einsatzzentrale. Der Landeshauptmann hat immer in der Früh um 5:30 angerufen. Wenn ich nachts gehabt habe, zuerst hat er mir gesagt, keiner. Ah, wie schon gewusst, der Landeshauptmann. Gut. Ja, wie schaut's aus? Herr Kollege hat er gesagt, mit die Wasserbettelstände ist gestiegen oder falls oder gleich bleiben. Ja, aber gesagt, Herr Landeshauptmann, ich kann Sie beruhigen. Die Situation hat sich in der Nacht ein bisschen entspannt. Also es ist nicht mehr so extrem und jetzt müssen wir schauen, es hängt von der Wetterlage ab, wenn es natürlich noch mehr regnet und so weiter, dann wird es natürlich wieder brenzlig werden, aber im Momentan mit jetzigem Stand ist es eigentlich zufriedenstellend.
Sehr interessant. Aber du hast ja auch einige Landeshauptleute mitgekriegt, ne?
Ja.
Und jetzt einmal, zu dritt habt ihr gestartet.
Ja.
Wie viel waren jetzt 2016 bist du in Pension gegangen, gell?
Ja.
War das richtig?
Ja, da waren wir 12. Okay.
12 dann?
Naja, es hat sich ja dann eingependelt, dass es mit einem Disponenten pro Dienstradl, also wir sind ja dreischichtig gefahren und jetzt sind wir nur mehr zweischichtig gefahren, dafür länger. nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, es war dann, es ist immer mehr geworden, es sind ja viele andere, das Umwelttelefon ist dazugekommen und dann sind wir für die Seuchen zuständig gewesen. Es war ja, und angefangen hat sich schon 86 mit der Schneekatastrophe in Graz. Da war ich schon mal die Hölle los. Da war ich 48 Stunden nonstop im Dienst. Das ist, da waren wir nur zu dritt. Ich bin am Fasching Samstag eingerückt und am Fasching Dienstag in der Früh heimgegangen. Also da hat es ja den Meter Schnee gehabt in der Stadt Graz, das war eine Katastrophe.
Welches Jahr war das nochmal?
86. Da war dann die Atomkatastrophe Tschernobyl, das ist gerade der nächste Schlag gewesen. Genau. Der hat eigentlich, hat das ganze Szenario, hat also für uns zumindest 3 Jahre gedauert. 3 Jahre. Im ersten war natürlich so, jetzt hat ja keiner gewusst, was wirklich Sache ist. Jetzt haben wir einen Krisenstab gebildet und dann, die sind dann da gewesen und wir sind in der Zentrale gewesen und haben halt immer geschaut, dass die Kommunikation läuft. Und dann hat es natürlich gegeben, draußen, in den Bezirken, in den Gemeinden, die, was die Heilbrunnen gemacht haben, die, was die Milchbrunnen gemacht haben, das haben sie alles in der DU zusammengebracht und haben die Ergebnisse zu uns in die Landeswarnzentrale gebracht, weil wir haben dann die Medien damit bedient, dass die gewusst haben, wie streng wir im Land überhaupt, was ist Sache und was ist gefährlich, was ist nicht so gefährlich, das haben wir alles über unsere Zentrale abgewickelt. Also das war schweißtreibend, jeden Tag, Tag und Nacht pur. Also das muss man wirklich sagen, das hat für uns, also ein Jahr sowieso intensiv. Und 2 Jahre, da hat es dann schon ein bisschen weniger intensiv ausgeschaut. Und für uns, also mit der Aufarbeitung, waren 3 Jahre. Also das hat ein normaler Bürger ja gar nicht mitgekriegt.
Nein, was ist da ja los gut ist. So, das macht nur Panik.
Sonst ja, sowieso. Macht ja nur einen Stress. Nein, und dann haben wir die Leute angerufen, die, nur eine Episode daraus. Mein Gott, ich habe die Strahlen gesehen, gelb in der Badwanne. Man muss ja immer höflich antworten. Man kann ja nicht sagen, die Fata Morgana ist halt zu Gast oder was. Das geht nicht. Man muss immer eine plausible Ausrede für Leute, die in Panik sind. Deshalb rufen sie auch bei uns, nicht? Ja. Und dann muss man da was sagen können, nicht? Und das haben wir halt so gut als möglich, dass wir es keinen haben gemacht.
Du, und bei dieser Arbeit, die ja viel intensiv war und da war ja jeder Mann gebraucht. Wie hast du das dann also handeln können mit deinen Reisen? Wie hast du das?
Ja, in der Zeit war ja das mit den Reisen, also mit der Tschernobyl-Katastrophe,
da war Reisen sowieso einmal nichts. Und davor danach?
Ja, und davor und danach war es so, dass ich natürlich auch mit den Kollegen in erster Linie das Ganze einmal abgesprochen habe. Ich habe was vor, ich möchte dort und dort hin, ob das möglich wäre, dass ich in der Zeit, wo ich nicht da bin, ich habe nicht jeden Tag Dienst gehabt, weil durch den Radldienst bist du dann in der Früh heimgegangen nach dem Nachtdienst, dann bist du erst nach 2 Tagen wieder gekommen oder so, ne? Und dann hat man halt gesagt, wie viele Dienste kannst du übernehmen, wie viele Dienste kannst du übernehmen. Und so hat man das intern abgehandelt. Und der Chef hat immer gesagt, wenn ihr euch einig seid, kann da alle fahren. Mhm. Ja, das war die Aussage. Ja.
Du, und warst du da in der Zeit immer young, free and single?
Naja, anders. Es war...
Dein Familienstatus. Wie würde man jetzt sagen, dein Beziehungsstatus?
Naja, ich will ja kein Geheimnis machen draus. Nicht? Ich war ja 10 Jahre verheiratet. Und das hat dann nachher nicht mehr gepasst. Nicht? Und dann habe ich mich eigentlich getrennt von meiner Frau. Aber im positiven Sinne nicht. Also ein Streit, dass man da zig Rechtsanwaltverhandlungen braucht, hätte
man
sonst nicht.
Man kann das so auch regeln, gell?
Ja. Man kann das so auch regeln. Ja, wir haben am letzten Tag, wie wir zum Scheidungsrichter gegangen sind, noch gemeinsam am gleichen Tisch frühstückt und dann sind wir reingegangen und so weiter und so fort und dann haben wir das erledigt. Ja. Auspassen. Dann hat sich halt die Zeit ein bisschen so dahingezogen, das mit dem Single-Leben und doch wieder mit Liebschaften zwischendurch und dann war doch eine längere Beziehung wieder und bis zum heutigen Status, der sehr gut ist und eigentlich, dass man positiv in die Zukunft schauen kann, gemeinsam.
Schön. Das klingt gut. Und ja, liebe Leute, die ihr zuhört, die Augen glänzen.
Naja, das ist natürlich im Laufe der Zeit, wo man gemeinsam zusammen unter einem Dach lebt, da spielen ja viele Dinge eine Rolle. Man muss ja auch, sage ich einmal, das große Entgegenkommen nicht außer Acht lassen. Wenn ich, so wie bei meiner letzten Reise, da 2 Monate auf Urlaub, Urlaub ist gut gesagt, aber Urlaub ist was anderes, aber auf Abend eine Reise bin und der andere die zweite Hälfte ist er allein zwei Monate daheim und muss auch alles schaukeln in der Zwischenzeit, egal. Und ja, es ist eine Absprache, die im Vorfeld schon passen muss, sonst kommt es gar nicht so weit.
Also ihr habt euch ja auch so kennengelernt, ne?
Ja, so ist es.
Der jetzige Frau, die sich so kennengelernt.
Ihr seid verheiratet, gell? Nein, sind wir nicht. Okay. Sie tragt nur zufällig den gleichen Namen.
Wirklich?
Ja.
Und nicht im Ernst?
Ihr Mädchenname ist Koch und meine ist von Haus aus.
Nein, ist das lustig.
Ja. Ja.
Wie war denn das Kennenlernen dann gleich einmal?
Naja,
also, wenn man so Koch und Koch
sich kennenlernen. Ich sage einmal so, das war jetzt, wie man so schön sagt, Liebe auf den zweiten Blick. Wir waren ja schon einmal befreundet. Das war ja, das war in die 70er Jahre, sag ich mal, 80er Jahre. Und dann hat man sich total aus den Augen verloren.
Ja.
Ich war in Graz und sie war heraus und da in Deutschlandsberg und sie hat in der Zwischenzeit auch ihre Familie gegründet, nicht? Und ich war halt immer unterwegs und dort und da und irgendwann, ich glaube 2010 war das, haben wir uns in Deutschlandsberg am Hauptplatz zusammengekommen und dort hat eigentlich die Neuauflage begonnen.
Die Neuauflage?
Ja, und die hält bis heute noch.
Ich habe mich, ob ist das schön?
Ja. Ja, ich bin einen Tag oder zwei Tage vor dem Abflug nach Peru gewesen. Damals.
Nein.
Ja, ich habe was zu tun gehabt noch in Deutschlandsberg und da sind wir uns über den Weg gerannt und seitdem ist der Funken übergesprungen.
Mei, ist das lieb. Kochen, Koch. Fein. Das ist gut, Klaus. Ich komme nachher noch in das private Name zurück. Gell? Es ist nicht so, dass wir das total aussparen. Da tauche ich schon nochmal ein, liebe Leute. Da kriegt ihr schon eine Story. Du hast dir vorher schon erzählt, mit dem Motorradreisen, Kärnten, Skandinavien und so. Und da hast du von wir gesprochen, gell? Waren deine Motorradreisen immer in diesem wir? Warst du immer mit einer Gruppe unterwegs? Wie groß war die Gruppe? Oder warst du vieles auch allein unterwegs?
Allein war ich also auf so großen Reisen überhaupt nie. Das ist vielleicht gar nicht so lustig. Manche bevorzugen das, aber es hat viele Nachteile. Zum Beispiel, so wie ich das damals schon, und heute bin ich froh, dass ich immer eine Filmkamera und ein Fotoapparat dabei gehabt habe. Heute kann man das sagen, das hat sich gelohnt. Und da war ich schon eigentlich immer zu zweit. Und leider lebt mein Freund und Motorradkollege, mit dem ich eigentlich fast auf der ganzen Welt unterwegs war, der Rudi Wagner aus Graz. Der war etwas älter als ich. Und der war ein Kumpel, ein Freund, dann gibt's kein zweites Mal mehr. Der so viel Dinge, quasi gesagt, während einer Reise eingegangen ist mit mir, ich habe ja immer meine extra Dinge zu tun gehabt oder glaubt, sie zu machen, mit dem Fotografieren, mit dem Filmen. Aber im Nachhinein hat er gesehen, dass sie das alles ausgezahlt hat. Die schönen Bilder und der Film, wo er ja auch was gehabt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wie damals in die 70er und 80er Jahre, haben wir ja alles auf Super 8 gedreht, also alles auf Film, nicht auf Video, weil es noch nichts gegeben hat. Und da haben wir am Anfang so ein Abkommen gemacht. Er hat mich da dabei auch finanziell ein bisschen unterstützt, dass ich gesagt habe, weißt du was, hat er gesagt, pro Vortrag, ein Drittel will er haben und zwei Drittel gehören mir. Hab gesagt, Rudi, geht in Ordnung. Und so hat sich das im Laufe der Zeit immer durchgesetzt. Zum Schluss bin ich dann natürlich selbstständiger geworden mit meiner ganzen Vortragsreihe und so weiter. Und da hat er dann gesagt, das ist mir ein bisschen zu stressig. Er will das so belassen und ab nun an soll ich machen allein, wie ich glaube. Ne? Ja, und ich bin dann halt meinen Weg weitergegangen bis zum heutigen Tag und manchmal war es sehr erfolgreich, manchmal war es weniger, aber du machst im Leben Dinge, die dir Spaß machen. Und solange die dir Spaß machen, magst du das auch. Und das ist wurscht, ob das jetzt Filmen ist, Fotografieren, Motorrad fahren, ob das die Arbeit ist oder sonst was, es lässt dich auf alle Schichten umlenken. Wenn mir das eine oder andere zu viel wird, lasse ich einfach etwas weg. Was es sein kann, kann ich zum heutigen Tag nicht sagen noch. Mhm. Aber ich lasse halt was weg, dadurch wird schon mal weniger. Ja, und dann habe ich die, was ich noch habe, die Interessen, kann ich mit voller Freude genießen und auch nachkommen.
Genau.
Das ist meine Variante, das ist so meine Einstellung zum Leben, zu dem, was ich mache. Dabei gibt es noch nichts, was ich weglassen muss.
Ja.
Heute da sitzen in der wunderschönen Gegend, ich bin sehr heimatbezogen, das ist natürlich die Weststeiermark Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich immer wieder gesunder nach Hause gekommen bin, weil das ist einer der wichtigsten Faktoren. Und natürlich wäre immer wieder gefragt, wo ich gern hin auswandern würde. Sage ich, für mich gibt es das Thema nicht. Wir haben so ein schönes Land und vor allem unser hügeliges Weststeiermarkland mit den Weinbergen und mit allen Möglichkeiten, mit Kulinarik bis zum Plafond auf, voll, mehr geht nicht. Darum kommen ja so viele Freunde daher von mir und die sagen, kürzlich hat mir eine geschrieben, sie hat sich da bei einem Pfälzer Grundstück gekauft, kommt aus Bayern. Die sind alle fanatisch auf die Steiermark, ja. Und ich organisiere jetzt schon seit 20 Jahren, alle zwei Jahre, für meinen Freund, der draußen in Ordenburg bei Passau der Obmann ist für den Motorsportclub Ordenburg, das sind Gewerbetreibende, das sind Motorradfahrer, das sind Autofreaks. Und die kommen alle zwei Jahre mit dem Autobus in die Steiermark und ich organisiere da drei Tage lang von Freitag bis Sonntag Kost, Quartier, Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort. Und die haben gedacht, wenn sie zwei, dreimal in die Steiermark kommen, haben sie schon alles gesehen. Jetzt kommen die schon 20 Jahre daher.
Na, Wahnsinn.
Ja,
Wahnsinn.
Also was ich damit sagen will, ist so, ich bin tief in meine Heimat verliebt. Ich kann mir kein schöneres Platzl in der Welt vorstellen, als wir bei uns da. Obwohl ich schon viel gesehen habe, wo ich mir sagen könnte, naja, vielleicht in Neuseeland gab es das eine oder andere. Ja, aber wenn ich dann das Ganze hernehme, was wir alles haben, was für uns alles selbstverständlich ist, ist in einem anderen Land nicht. Und ich bin nicht nur selber ein leidenschaftlicher Koch und der gerne isst, ich mache auch gern für Freunde und drüber hinaus gern eine Freude, wenn wir beieinander sind und ich mache was, ich grüe was oder mache spezielle Jausen oder sonst was und ich beschäftige mich auch ein bisschen mit dem Wein, nicht nur das ist ein Weiß und das ist ein Roter, man muss da schon ein bisschen sich arbeiten, sage ich mal, dass man mal ein bisschen mehr versteht und das ist irgendwie schön, wenn man das anderen Leuten auch zuteil werden lassen kann. Mhm. Und das freut mich immer wieder. Und ich muss sagen, ja, obwohl ich von zu Hause schon so lang weg bin, also ich sage jetzt vom Elternhaus.
In Garanas.
Ja. Mhm. Und wenn ich heute aufgefahren, glaube ich, bin ich erst gestern nach Graz. Also und das Gefühl und auch den Kontakt zu den Leuten aufrecht zu halten. Und das ist ja das einer der wichtigsten Dinge im Leben überhaupt. Dass man sagt, man sollte den Kontakt, wenn er passt, zu den Leuten einfach nicht abreißen lassen. Ich kenne ja Leute oder Freunde, die sagen, ja, ich rufe dir mal an. Nach zwei Jahren kommst du drauf, dass die dir noch gar nicht angerufen hat. Also man muss dann halt schon, also geben und nehmen, wie man sagt, aber man muss immer an sich arbeiten und man muss schauen, dass man das immer auf die nette Art und Weise drüber bringt, dass man sagt, okay, vielleicht kann man doch gemeinsam was machen und so weiter. Und wenn einer Interesse hat, sogar eh ja dazu. Mhm. Egal was es ist.
Weil es ganz wichtige Nahrung für die Seele ist und für das Wohlgefühl und
ja.
Gell,
ja.
Mit dem nähern wir uns oder mit diesen Beziehungen, mit einem Bewusstsein, wo man ist und das Wohlfühlen austauschen mit anderen, oder?
Ja, es gibt ja, also ich bezeichne mal zwei Kategorien von Personen. Also für die einen gilt nur Tag und Nacht negativ denken und nichts Positives abgewinnen im Leben. Und ich bin genau die Gegenseite, ich kenne nichts anderes. Und das trage ich weiter und das mag ich so.
Und auf das stoßen wir
an. Ja, Prost. Ja, ich freue mich, dass ich bei der Jasmin und beim Luis bin. Also das ist wirklich nicht zu übertreffen.
Und ich wünsche dir so die goldene Verdienstnadel vom Tourismusverband Südsteiermark.
Ja. Die Werbung, was du hinaustragst, das ist einfach die Kulinarik und die schöne Landschaft und Gegend, was wir haben. Natürlich gehört da auch der Fleiß der Leute, der soll die nicht dabei vergessen werden, die arbeiten schwer dafür. Und ich kenne viele, die wirklich, also nicht nur euch selber, ihr arbeitet auch, perfekt und gut und mehr als wie so manche andere alle. Und das ist euer Verdienst und euer Lohn. Trotz der schweren Arbeit seid gut drauf. Mhm. Und das ist ein Menschenlag, den ich mag. Und ich kenne den einen oder anderen Weinbauer, wo das Gleiche passiert. Die, wenn ich denke, die Leute glauben, ja, die haben ja nur ein paar Monate Arbeit und dann der restlichen Zeit passiert da nichts. Das sagen nur Leute, die keine Ahnung haben. Aber es ist halt so. Ne? Es ist ja wurscht, ich äußere mich darüber nicht, ich nehme es so, wie es her und verdau's.
Ne? Ich glaube immer, das kommt irgendwann zurück. Gell? Also, das über andere Leute herziehen oder man weiß ja auch nie, was in den anderen Leben passiert, oder? Man sieht ja nur einen Bruchteil
so ist
von dem, was da eigentlich abgeht, oder? Und hinter verschlossenen Türen oder was davor war, was danach sein wird, das kriege ich gar nicht mit. Hat man gar nicht das Recht zu urteilen.
Nicht wirklich. Ich muss ja immer wiederum oft bei mir selber nachdenken, weil ich denke, wenn Leute gehässig sind und mit anderen nicht kennen und vielleicht ein bisschen negativ beurteilen. Und ich denke mir oft, ich hätte vielleicht das eine oder andere auch manchmal sagen können. Das hat in Andritz ein paar Situationen gegeben am Anfang und so weiter und so fort. Ich habe nie, weil ich bin immer über den Dingen gestanden und im Nachhinein holte ich auf einmal die Vergangenheit ein. Und ich war froh, dass ich nichts gesagt habe, weil ich genau von der Person was gebraucht habe. Und hätte ich dann irgendwie negativ beleidigt, will ich nicht sagen, oder einfach was gesagt, der hätte schon gewusst, was kannst du noch erinnern. Mhm. Servus, Pferde.
Ja.
Ist erledigt. Ne? Also, es kommt immer wieder zurück, wie du schon gesagt hast.
Man begegnet sich öfter.
So ist es.
Ja, wenn man die berufliche Leiter oder Karriereleiter nach oben steigt, sollte man auch zu alle freundlich sein, rechts und links, weil, wenn man die Karriereleiter wieder runtergehen muss, weil es nicht so rennt, begegnet man auch denen wieder. Und dann könnte man vielleicht jemanden brauchen oder die würden einen stärken oder stützen oder keine Ahnung. Ja, ja, es ist immer gut, mit den Leuten um sich herum gut umzugehen.
Ja.
Meine Oma hat immer gesagt, behandle alle Leute so, wie du selber behandelt werden willst. Und der Spruch ist immer noch passend. Und eins muss man auch sagen, ich meine, wir sind jetzt nicht die perfekten Menschen. Nein, wir haben auch unsere blinden Flecken. So. Aber wir nehmen uns vor, dass wir zu allen gut sind, so wie wir selber behandelt werden wollen. Oder? Hm. Lieber Ali, du bist ja der erste Gast, der mir vorab sogar in Lebenslauf geschickt hat. Das ist ja unglaublich. Und das ist aber kein Geheimnis, nämlich dieser Lebenslauf ist auch auf deiner Webseite zu finden. Für alle, die jetzt zuhören und daheim sitzen oder was gerade unterwegs seid und den Podcast hört, im Begleittext, den Text zur Sendung, da werden auch viele Links dabei sein, unter anderem zur Website vom Ali Koch. All das, was dir auch wichtig ist, lieber Ali, werde ich total gern verlinken und reingeben, damit die Leute ein bisschen herumsuchen können dann nachher auch noch und ihre Informationen zusammenholen können oder wenn sich jemand weiter vertiefen möchte. Und wenn ich jetzt deinen Lebenslauf hernehme, gehen wir jetzt von 1977 weg. Jetzt nenne ich nur ein paar Länder, gell? Kanada, Schottland, Irland, England, Australien, Kuba, Neuseeland, Korsika, Sizilien, Los Angeles, Madagaskar, Tunesien, Thailand, Neuseeland, Galapagos, Ecuador, Mongolei, Peru. Es ist unglaublich, was das für eine Liste ist an Ländern, und das ist nur ein kleiner Teil wahrscheinlich, die du bereist hast. Interessiert mich jetzt auch, wie kommst du zu so einer Auswahl? Wie hast du deine Reiseziele ausgewählt? Nach welchen Kriterien war das?
Naja, es ist natürlich im Vorfeld schon eines, dass man das Interesse auf ein Land legt, was man vielleicht gerne anschauen möchte. Und da muss ich sagen, sind natürlich die Ziele nicht immer vor der Haustür, sondern die sind halt irgendwo auf einem anderen Kontinent. Und zum Beispiel so wie Madagaskar, was du vorhin gerade erwähnt hast, ist natürlich so, ich war da zweimal unten, einmal war ich sogar für Universum mit dabei als zweiter Kameramann.
Nein.
Ja, 1999. Und das hat mir eigentlich dann die zweite Reise auch eingebracht, dass ich da mit einem Musikprofessor aus Wien, der mit einer Madagassin verheiratet war, mich eingeladen hat, ich möge die Filmaufnahmen machen und er macht die Tonaufnahmen, weil er ein Musikprofessor ist, ne, in Wien. Ob ich zur Verfügung stünde? Sage ich, wie lang? Ja, sogar 3 Wochen. Sage ich, ja, bin ich dabei. Ne? Also, da muss ich schon sagen, das sind natürlich schon viele Dinge, die im Vorfeld dann vielleicht durch gewisse Öffentlichkeitsarbeiten, die zu hören, zu sehen waren, Und ein guter Freund, der war in Wien selbstständig als Kameramann, der hat natürlich, der Fritz Erjaut, der hat ja auch viele Dokus für ORF gemacht und auch für Universum, und da hat er mich eingeladen als Kameramann. Mit dem Professor zusammen auf einem Motorrad. Nicht? Ja, das war ja hochspannend. Also dort, ich habe gedacht, dort ist die Zeit 150 Jahre jetzt stillgestanden. So ist es heute noch in Madagaskar. Er und ich zusammen auf einer alten 550er Yamaha. Jetzt sind wir da halt eine durch die Insel halt entlang gefahren, nicht? Und auf einmal ist halt das Federbein gebrochen, weil wir ja viel zu viel aufgeladen waren, zu schwer und alles, nicht? Jetzt haben wir das Motorrad, ja, wir, das können wir nicht da stehen lassen, das haben wir uns ja ausgebaut genommen, das hat alles er arrangiert, weil er ja Französisch gesprochen hat, der hat das perfekt gemanagt. Beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch. Und ich sag, was machen wir? Und der hat die Ruhe weggehabt, hat er gesagt. Es kommt ein LKW vorbei, den fragen wir, ob er es mitnimmt. Ja, das ist aber nicht nur ein paar Kilometer, sondern das waren 1000 Kilometer, der das Motorrad mitgenommen hat in die Hauptstadt nach Antananarivo. Man muss sich mal vorstellen, nicht? Und das natürlich gratis, gell? Da haben wir nichts braucht zahlen. Also, das sind Erlebnisse, die vergisst man einfach nicht. Und noch einmal zurückzukommen über die Auswahl der Länder. Es hat natürlich schon viele Dinge haben sich ja vor Jahrzehnten schon abgespielt. Bei mir zumindest, Australien, das ist ein Kontinent, den sollte man unbedingt mal anschauen. Den Eiersrock, den Roten Felsen mitten im Trainern. Ja, und so sind halt dann die Ideen geweckt worden und auch unter anderem hat man sich vorbereitet. Wir haben ja eine Vorbereitungszeit gehabt, damals mindestens bis zu einem Jahr und oft sogar länger. Heute hat man aufgrund der Routine natürlich schon eine wesentlich bessere und kürzere Vorbereitungszeit, aber ohne Vorbereitung geht gar nichts. Und das war damals halt auch nicht alles so einfach. Wie heute sind natürlich viele Dinge einfacher, aber auf der anderen Seite ländermäßig schwieriger. Zum Beispiel kann man heute nicht mehr in jene Länder einreisen, wo man vor 20, 30 Jahren hin hat, keiner, nicht? Und das sind schon Dinge, die an irgendwie im Leben bereichern, dass man sagt, ich habe das erleben können. Ja. Oder wie sich ein Land verändert hat. Und das kriegt man dann alles mit, nicht nur durch die Berichterstattung, durch die Medien und so weiter und so fort. Und wenn du dann selber tut was, hast du selber ein Bild machen können. Mhm. Und dann weißt du, du ticken die Ohren ein bisschen anders wie da. Okay. Und das ist einfach ein Prozess bei einem Menschen, also in dem Fall bei mir, der mir eigentlich immer wieder positiv stimmt und auch mein Leben bereichert. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Und natürlich mit den heimischen Wurzeln kombiniert ist es ein Menü, das eigentlich ja selten wo gibt.
Ja. Du, welches Land hast du am öftersten bereist?
Also, uns haben sie ja für verrückt gehalten, wie die gehört haben, wir wollen mit dem Motorrad nach Alaska rauffahren. So kalt und was weiß ich, so weit und so fort. Gut, 1977 war das erste Mal, wo auch eine Freundschaft mit einer Münchner entstanden ist und mit einem Schweizer. Und die heute noch hält. Wir tun uns immer gegenseitig besuchen und machen wir immer so, wie wir sie nennen, das Alaska-Treffen. Einmal in München, einmal in der Schweiz und einmal in Graz. Und das ist das eine, und dann haben wir gesagt, und der Münchner, den wir damals am ersten Tag 1977 außerhalb von Toronto kennengelernt haben, der ist ja auf dem Rückweg nicht heim, sondern ist in den Vereinigten Staaten. Und der ist in Los Angeles über 30 Jahre gewesen und hat sich dort selbstständig gemacht als exklusiv Kamerazubehör Power, das heißt, er hat Stative entwickelt, dann alles für professionelle Filmkameras, was man für die Kinofilme braucht. Also der hat da schon gute Arbeit geleistet und natürlich gute Kontakte gehabt und alles, und der ist jetzt natürlich wieder zurück und ist eigentlich von München in die Steiermark nach Vorarlberg gezogen.
Nein.
Zu mir in die Steiermark.
Ist das?
Ja, ich war der Auslöser für ihn.
Nein.
Ja. Und bei fast 50-jähriger Freundschaft.
Ist das?
Also das ist schon ein Fall, den es eigentlich kein zweites Mal gibt im Leben.
Ja.
Also so, ja, und was ich sagen wollte, ist das, zum 20-jährigen Jubiläum 1997 haben wir gesagt, Die gleichen Freunde mit dem gleichen Motorrad noch einmal nach Alaska. Nein. Aber nicht von Kanada ausgehen, sondern von Los Angeles, wo er gelebt hat, der Münchner, und gearbeitet hat, seine Firma gehabt hat. Sind wir dort gestartet und wieder nach Alaska aufgefahren, 10.000 Kilometer einen Weg.
Ja,
auch zwei Monate. Ne? Ja, das sind so Dinge, wo man dann sagt, und ich war auch zwei Monate in Neuseeland, 1993 und 2003. Da war ich auch noch einmal in Neuseeland. Aber das ist ausgehend gewesen von, ich sag's jetzt so, zur Erleichterung für jene Leute, die den Polaischer, den Pele oder Sepp oder Joe Polaischer nicht gekannt haben, der mit drei Wochen zu uns am Hof gekommen ist, der ist ja letzten Endes nach Neuseeland ausgewandert, ja. Mit seiner Frau, der er bei der UNIDO in Wien kennengelernt hat, und die sind gemeinsam, diese Neuseeländerin, sogar eine Maori-Abstammung, und die habe ich natürlich zweimal besucht auch. Ne?
Na, wirklich?
Ja. Und leider lebt er heute auch nicht mehr.
Aber Familie ist noch dort, oder von ihm?
Die Frau. Kinder haben die beide keine, aber die Frau lebt noch. Und die kommt immer so, alle paar Jahre kommt sie wirklich? Nach Österreich.
Mein Gott.
Spricht auch perfekt Deutsch. Und mit ihr. Ich habe sie eigentlich zu meinem Geburtstag auch eingeladen, aber Nein. Sie kommt erst nächstes Jahr. Sie ist ja sehr viel engagiert noch in der Permakultur. Und ist in Japan und in Asien und wirklich? Bei der Teufel, wo überall tätig noch. Nicht? Also mit, sage ich mal, Vorträgen und so weiter. Und da kannst du natürlich nicht sagen, das sage ich jetzt alles ab. Nicht? Das ist oft bis zu einem Jahr schon geplant.
Na klar.
Und ich habe gesagt, ich verstehe das, aber wir können das nächste Jahr zusammensitzen.
Nicht? Schön. Voll schön. Du, und so langjährige Freundschaften. Du bist jetzt aber auch, und da würde mich interessieren, seit wann, du hast ja jetzt auch zwei sehr gute Reisefreunde immer an deiner Seite, oder? Und einer davon ist der Sepp Haberg.
Ja, der Haberg,
wo
Sepp,
ist der
ja.
Wie ist zu dem gekommen?
Den habe ich eigentlich am Schiff kennengelernt, 1996. Da sind wir die erste Bike-Cruise, es hat leider nur eine gegeben, weil der Erfinder dieser Idee und Umsetzung, da sind wir 500 Motorradfahrer auf einem umgebauten Fährschiff von Genua ausgelaufen, oben nach Sizilien, weiter nach Malta und oben nach Tunesien und dann über Korsika wieder zurück. 10 Tage, eine Kreuzfahrt, das Quartier und das war immer das Schiff. Und wir haben immer wiederum Ausflüge gemacht, wenn wir wo angelegt haben. Ne? Und da haben wir es kennengelernt. Und ich habe damals auch für diese Filmcrew gearbeitet. Und da haben wir halt irgendein Zimmer müssen aufsuchen, um zu schauen und zu filmen, ob die Schwimmwesten richtig angelegt haben. Weil das war eine Übung am Schiff, also am Fährschiff selber. Da haben alle Passagiere, die mit waren, die Schwimmwesten müssen anziehen. Wir sind halt bei einer Kabine rein und da sind zufällig die zwei drin gewesen. Ne?
Ach so.
Und am Abend sind sie dann schon zu uns alle am Tisch gesessen und so hat sich unsere Freundschaft gebildet. Ne? Ein ganz wesentlicher Punkt also bei den Reisen ist, wen nimmst du mit, wer ist geeignet. Und im Vorfeld kannst du das ja zwar sagen, alles was da im heimischen Bereich ist. Da tat sich die Auswahl nicht so schwer tun, wer da mitfahren kann. Aber dann geht's los. Die Bedingungen und die Strapazen und was weiß ich was alles. Und die Spinnereien von mir zum Teil mit den Steinen bleiben und filmen und fotografieren, das muss ja der andere mitmachen.
Genau,
ne?
Das muss man
einfach und da habe ich wirklich Freunde gefunden, also Freunde, nicht nur Reisepartner, Freunde. Das war zum einen der Wagner Rode in Graz und der Sepp Habeck jetzt in Bayern draußen. Und die sind für mich die Stützen, also der Rode lebt ja nicht mehr, aber der Sepp, mit denen du solche Sachen machen kannst. Und du musst ja auch ein bisschen was, sage ich mal, vertragen können. Wenn ich denke, in der Mongolei, da gibt es nur jeden Tag Schaffleisch oder so. Und das wird auf einfachste Art und Weise nur gekocht. oder gegart und weder mit Zutaten oder mit Verfeinerungen gemacht und serviert. Ne? Die schneiden das aus einer Schüssel aus, mit den Taschenmessern oder so, einfach von großen Kuchen an. Ne? Und je fetter, desto lieber haben das die Mongolenkinder. Also da wird es beim Zuschauen schon schlechter.
Das muss ich mal vertragen, ich muss
gerade. Das muss ich mal vertragen. Ja, naja, jetzt weißt du, um das so viel Wodka brauchen. Vorne essen und nachher essen, ein Achtel oder zwei. Ja? Das muss ja schon mal körperlich verkraften. Ja,
genau.
Also uns ist auch nicht immer gut dabei gegangen. Nein, aber man muss das halt zumindest mit einem gewissen Maß und Ziel machen. Mhm. Weißt, du kannst nicht, obwohl die ja fast beleidigt sind, wenn du nichts isst. Das kannst du nicht machen. Und man muss das halt langsam essen und kleine Stegeln. Nicht? Also so, und wir haben ja immer schon eine Taktik gehabt mit unserem Fahrer, der mit dem Russen-Chip gefahren ist. Nicht? Dann haben wir immer quasi gesagt, unsere Zugabe nach hinten gegeben und der hat für uns das weggeißen. Gell? Mhm. Wir haben schon selber auch aber das haben wir wirklich gekannt, nach hinten gegeben und der hat das für uns verschluckt.
Und da muss man eine eingesprochene Partie sein, oder? Die das alles mitträgt.
Ja, du musst dich verlassen. Hat,
ja, genau. Und diese keine Zickereien dann, weil die gibt es ja unter Männern auch.
Nein,
das hat alles keinen Platz. Genau.
Das hat alles keinen Platz. Mhm. Weil, du musst dir vorstellen, jetzt bist du 24 Stunden Tag und Nacht bei Land. Dann bist du womöglich noch im im Schlafsack bei Land. Der eine schnarcht, der andere pfarrt. Das muss alles, das darf alles kein Thema sein.
Nein, genau. Genau.
Weißt, und so blöd ist das klingt, aber auf das denken die Leute ja gar nicht. Mhm. Und das 2 Monate lang, jeden Tag.
Ja, man stellt sich das oft auch sehr easy und romantisch vor.
Jetzt
fahren wir weg und ist ein paar Wochen unterwegs, gell, mit jemandem, aber manche verkraften ja nicht einmal einen Urlaub 14-tägig miteinander.
So ist es.
Wenn er jedes ganze Jahr arbeitet, dann haben sie einmal frei und dann, wenn nicht umsonst steigt, wird die Scheidungsrate massiv oft an, gell.
Ja.
Und die Familie dann einmal gemeinsam unterwegs ist, da, ja, sind oft Ausnahmezustände,
gell. Ja, und ich glaube, es von mir sagen zu können, dass ich eigentlich ein Typ bin, der sich überall anpassen kann. Mhm. Ich passe mit der Situation an, ich passe mit den Personen an und ich komme dann jeden.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Wo es immer in der Vorbereitung auf dich gedacht habe, erstens einmal, dass wir das mit all diesen Reisen, das wir gar nicht in diese Podcast-Folge eingepacken können. Und das muss man sich sowieso in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, mit deiner Website und mit all dem. Und im besten Fall, dass man eine Filmdokumentation von dir live erlebt. Ich habe das kürzlich in Eibiswald im Pfarrsaal erleben dürfen. Grammelt voll der Pfarrsaal. Also sensationell und also du hast alle im Bann gehalten mit diesen gewaltigen, ausdrucksstarken Bildern, die Videos dazwischen, der Ton, der dabei ist, das, was du geredet hast, das, was ihr geredet habt, also wirklich unglaublich fesselnd und packend. Ein super Erlebnis, total kurzweilig, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn du in der Nähe irgendwo, wenn ihr irgendwo seht, Ali Koch, ein Vortrag, dann bitte schaut euch das echt an. Wo sind denn deine nächsten Plätze, wo du Vorträge machst?
Ich bin eigentlich am kommenden Freitag, den 11. April in Leutschach im Knielehaus und dann einmal noch in Bad Schwanberg im Mai. Und dann ist eigentlich die Frühjahrssaison total vorbei und dann geht es erst im Herbst wieder weiter.
Ja, da steckt ja echt ein Haufen Arbeit dahinter.
Ja.
Und das ist ja sowieso, also für mich fast, jetzt habe ich mir bei der Dokumentation auch gedacht, du bist immer voll auf Konzentration. Du bist auf dieser Reise ja immer mit Kamera bewaffnet, ausgestattet, immer Equipment dabei. Du filmst alles selbst. Und kannst du es eingrenzen, zum Beispiel bei der letzten Reise, die ihr gemacht habt, in Prozent, wie viel von der ganzen Zeit, die du da verbracht hast auf Reise, wie viel Prozent hast du durch die Linsen wahrgenommen?
Also ich würde mal sagen, 90%. Das ist so hoch, wie das klingt, von dem Prozentsatz her. Es ist ja so, ich selber habe von der Reise während der Zeit gar nichts. Ich bin zu 100% rund um die Uhr beschäftigt, nur damit alles irgendwie funktioniert, dass alles aufgeladen ist, dass die Speicherkarten genügend Platz haben, dass sie frei sind, dass die Linsen putzt sind. Alles. Ich muss an alles denken, wenn du mit 4 Kameras arbeitest, unterschiedlich, dann bist du beschäftigt. Und du musst ja auch den Blick haben, während der Fahrt, jetzt ist der beste Moment. Bist du 500 Meter weiter fahren, ist die Situation schon ganz eine andere. Ja. Und da muss ich sagen, das ist natürlich schon viele Erfahrung dabei und natürlich auch in der Gestaltung. Das setzt sich natürlich in der Gestaltung des Films weiter fort. Weil ich natürlich auch unter anderem mit Profis mittlerweile arbeite, schon seit vielen Male, weil man draufgekommen ist, dass du eine bessere Qualität erreichst, dass du natürlich heute gefordert bist, wenn du heute öffentlich einen Vortrag machst und Eintritt kassierst, dann erwarten sich die Leute total professionelle Qualität. Und davon muss man ausgehen, weil ich will nicht haben, dass einer sagt, weißt du was, für den Scheiß zahle ich keinen Eintritt. Ja, das ist dann die lapidare Antwort drauf. Aber das versuche ich vorzubeugen und dass ich natürlich mit den besten Leuten und ich könnte für mich selber keine besseren haben, der was einen Film schneidet, der was einen Text schreibt und der einen Film bespricht. Also die höchste Liga, was geht, mehr geht nicht. Ne?
Und dann verstehe ich ja, wenn du sagst, das ist deine Reisen sind Arbeit. Ja, das ist wirklich
eine Arbeit. Das ist beinharte Arbeit.
Weil ich habe mir das gedacht, ich habe nur eine Erinnerung an eine Paris-Reise zum Beispiel, wo ich die ganze Zeit mit dem Handy unterwegs war, gefilmt habe, Fotos gemacht habe und das ist ja, man ist ja dann nie real in dieser Situation, wo man ist. Man kriegt das ja immer wirklich durch dieser Kamerablick, das ist ja völlig eingeschränkt. Und das habe ich mir dann auf der Zunge zergehen lassen, bei deinem Vortrag und du und wie du dein Leben lang schon so unterwegs bist auf Reisen, dass das ja total oft sogar richtig schade ist, oder? Dass du diesen Kamerablick oft noch hast.
Absolut. Entweder ich bin mit der Vorbereitung beschäftigt oder damit, wenn das losgeht, sowieso. Und dann halt natürlich, wenn alles abgedreht ist, natürlich auch. Aber ich erlebe die Reise, also um es ehrlich zu sagen, erst dann, wenn der Film fertig geschnitten ist. Ich rede nicht von fertig vertont oder sonst was. Wenn er geschnitten ist, dann habe ich mir das ein bisschen so zum Ritual gemacht. Meistens habe ich das daheim im Wohnzimmer mal angeschaut und da bin sonst kein Whisky-Trinker, aber da habe ich mir immer ein Glas Whisky eingeschenkt und dann habe ich meine Reise erst einmal gesehen, was ich da alles erlebt habe. Und wenn das passt hat vom Schnitt her, dann hat mir das gefreut.
Ja. Und habe ich das richtig verstanden, dass du den Schnitt jetzt mit jemandem gemeinsam machst oder machst du das auch noch
alles? Nein, es ist so. Also wenn ich von dem letzten Projekt ausgehe, habe eigentlich die ganze Vorarbeit ich alleine mein Kämmerlein zu Hause gemacht, wochenlang.
Ja.
Auf der rechten Seite am Monitor habe ich die Videoclips angeschaut und auf der rechten Seite habe ich geschrieben, damit der Markus, also der, was dann im Studio, der selber Studio, weiß, welche Szenen, zuerst habe ich es einmal ländermäßig geordnet und dann den jeweiligen Land, die einzelnen Szenen hintereinander eingeschrieben, dass der weiß und beschrieben, was es ist, damit der weiß, nach der Szene kommt die und die und die.
Ja.
Und der hat das ohne, dass ich war nur zweimal im Studio. Und alles andere hat der allein gemacht. Der hat sich ausgekannt. Ist natürlich ein Profi.
Ja.
Ist ein Profi.
Wäre fast einmal interessant, ein Making-of zu machen.
Ja.
Also, die Reisen sind die eine Geschichte, aber dann wirklich auch das Ganze drumherum, das Zusammenpacken, das von daheim weg, das am Weg sein, gar nicht die Länder, sondern alles und alles, was danach ist.
Ja, das muss man eigentlich von Anbeginn schon mitmachen.
Ja.
Sonst
geht's gar nicht. Jemand anders haben, auch das kannst du auch noch machen.
Ja, naja, sicher, sonst bist du selber auch nicht drauf. Nicht? Ich meine, ich sehe mich ja nur dann, wenn der Sepp Habeck mir einmal aufgenommen hat.
Genau, aber das
mit seiner Kamera, nicht mit meiner, mit seiner.
Genau.
Das ist interessant.
Ja, dass man den nie sieht. Gell? Dann würde ich jetzt total gern wissen, wann war deine letzte Reise ohne Kamera-Equipment? Also ganz ohne Technik und nur für dich persönlich, wo du mit all deinen Sinnen, ohne etwas produzieren zu müssen, mit all deinen Sinnen einfach einsteigen hast können. Wann war das letzte Mal so eine Reise für dich?
Also ich hätte mal gesagt, so Kurzurlaube irgendwo am Meer oder so in Griechenland, da ist keine Filmkamera dabei gewesen. Okay. Da ist nur das Handy mit den Fotos dabei gewesen und das war's dann. Und das ist ja da einige Male da in Slowenien, Kroatien die Möglichkeit gegeben. Ich habe zwar vor 2 Jahren eine Balkantour gemacht, habe ich mit dem Motorrad, mit einem Kollegen, aber das habe ich mir selber ein bisschen anders vorgestellt gehabt, der war für das nicht wirklich, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den kenne ich Jahrzehnte lang schon. Ein lieber Kerl, aber der hat für solche Dinge kein Verständnis gehabt. Wenn ich steinblind bin, fotografieren, und ich habe zum Schluss dann, also die ersten paar Mal gar keine Kamera mehr ausgepackt, weil das hätte er nicht ausgehalten.
Wirklich?
Ja, ne, jetzt habe ich für mich selbst beim nächsten Stopp überlegt, alle, was magst du jetzt? Drehst um und fährst heim oder fährst oben und sagst, hagel das ab, beschränk dich auf ein paar Bilder und das war's. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Mhm. Ich bin mit dem runtergefahren, von Graz weg über Slowenien, Kroatien und eine da nach Bosnien und Montenegro, Albanien bis Griechenland runter. Und ja, ein paar Bilder haben wir halt gemacht und das war's dann. Ne?
Und wie war das für dich im Nachhinein?
Naja, ich war natürlich nicht ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte. Nicht? Also ich habe ja eigentlich das Ganze versucht, so positiv als möglich abzurunden und zu Ende zu fahren. Und ja, und das war's. Mhm. Wenn ich das noch einmal anschauen will, dann muss ich entweder mit jemand anderem fahren oder la.
Ja. Ich habe vorher schon angekündigt, ich möchte irgendwann der Partnerin nochmal ins Spiel bringen. Wo sind denn eure gemeinsamen schönsten Reisen gewesen miteinander, Urlaube?
Einer der schönsten Erlebnisse war sicherlich auf Kreta. Das war 2016, war das, ja. Im Spätherbst. Da war es unten noch herrlich zum Baden. Und wir haben zwar auf der Nordküste unser Quartier gehabt, aber sind fast jeden Tag über die Berge drüber gefahren an die Südküste. Weil es dort einfach wärmer, schöner, windstiller war und angenehm. Mhm. Das war so, weil im Hochsommer brauchst du dort nicht hinfahren, sondern es hat alles gepasst. Also, du hast dich ohne Schirm hinlegen können. Das Wasser hat eine angenehme Temperatur gehabt. Das Essen hat dazu gepasst und der Wein und alles. Was willst du noch mehr? Und wenn es da dann, es war ja nicht so lang, aber da haben wir halt wirklich beide genießen können. Und natürlich immer wieder eine Ausflüge dort, da was halt sich angeboten hat, was man unbedingt sehen sollte. Und wir haben bei der Reise eigentlich gar nicht alles gesehen. Also das ist ein Grund, dass man vielleicht wieder mal hinfährt. Mhm. Oder hinfliegt, ne?
Ja. Und das wird sie hören und sie wird sie dann gleich festnageln auf die Aussage hin.
Ja.
Urlaub, Liebling, Griechenland. Und wenn das jetzt der Bernd Sackl-Herbler von der Blue Garage, der ist ja der volle Griechenland-Fan, da wird das Herz auch höher schlagen. Griechenland hat schon was, gell?
Naja, das heißt ja nicht so umsonst. Und irgendwann bleibe ich dann dort, nicht? Also, das hat ja schon was, nicht?
Du bist heimatverbunden und da ist dein Leben und du hast vorher so eine wunderschöne Liebeserklärung gemacht an die Gegend, wo du aufgewachsen bist und wo du lebst. Aber wenn du einen Alterssitz haben könntest, den du dir aussuchen kannst, mit allem drum und dran, der einfach sein könnte, wo wäre der? In welchem Land?
Wo könnte der sein? Ja, ich würde sagen, für mich gibt es nur zwei Dinge im Westen von Kanada oder in Neuseeland, Nordinsel.
Aha.
Also das wären zwei Dinge, wo ich mir das eventuell vorstellen könnte, aber das ist eh nicht der Fall. Mhm. Das ist eh nicht der Fall. Es wird die Heimat bleiben.
Mhm. Schön.
Das sagt man so leicht, Heimat bleibt Heimat, aber wenn du was anderes auch gesehen hast und erlebt hast, dann kannst du halt vielleicht eine ganz andere Beurteilung abgeben. Und das kommt dann halt immer zum Tragen mit einem Gegenüber, was du schon gesehen hast, wie es wo ist und was dort die Bedingungen sind und so weiter und so fort. Und mit der heutigen Klimaproblematik wird es ja nicht besser. Und ich glaube, dass wir schon noch in einem gesegneten Land sind. Mhm. Das muss man schon sagen, obwohl auch, sage ich mal, die Tendenz steigend ist, nach oben von der Seehöhe her. Und wenn ich denke, wir haben ja noch ein Glück mit unserem Bergbauernhof, wo ich aufgewachsen bin, da scheint alles noch fast so zu sein, wie es einmal war. Gell? Also man merkt schon, das eine oder andere dass es ab und zu wärmer ist als sonst, aber noch erträglich. Nicht? Und natürlich muss man dazu sagen, was baut man an, was hat man für Tiere und so weiter und so fort. Und also da hat alles noch freien Lauf. Mhm. Also da brauchst du dich noch nicht einschränken und was weiß ich, künstlich bewässern oder sonst was. Da geht alles noch auf die natürliche Art und Weise. Nicht? Und ja. Das ist heutzutage, wenn du heute so ein Platzl hast, wo du dein Dasein hast, ist das natürlich ein Segen von oben.
Also verstehe ich das richtig, du bist schon öfter in Garanas.
Ja, ja.
Und wer von deiner Familie bewirtschaftet das jetzt?
Nein, es ist ja so. Die Mutter lebt ja noch, die ist jetzt 91, ja.
Ja, Wahnsinn. Schön,
Und der Bruder, der Vorletzte, der Erich, hat ja den Hof übernommen. Mhm. Und jetzt da ist gerade die Phase, wo sein Sohn das übernimmt oder am Übernehmen ist.
Ist ja voll schön zu beobachten,
ja,
oder?
Naja, der ist ja ein hochgebildeter Bursche, der hat ja auf der TU Graz Wasserbau studiert, hat 3 Jahre in Vorarlberg gearbeitet, bei den Illwerken, hat dann bei der Energie Steiermark noch einen Job gehabt und hat eigentlich die Entscheidung getroffen, dass er nach Hause geht. Vielleicht findet er da irgendwie, weißt du, als Diplom-Ingenieur ist das halt schwierig, nicht, wirst von der Haustür nicht wirklich einen Job finden, geschwind. Aber er ist so verwurzelt in die Natur und in die Viecher und so weiter und so fort. Und jetzt hat er wieder den Hof belebt mit Tieren und so weiter. Also das ist eine Freude, wenn man so einen jungen Menschen zuschaut.
Na,
und der hat Pläne, der will vielleicht ein bisschen was mit Fischteich machen und dann natürlich gewisse, also was nicht alltäglich sind, was nicht jeder macht, sich ein bisschen auf seine Eigenheiten spezialisierten, was er halt gerne umsetzen möchte. Er hat dann auch die landwirtschaftliche Fachschule in Steins berufsbegleitend gemacht und der hat ja dort vom Schwarzen und Bierbrauen und was weiß ich was alles gelernt. Und das ist ja, also das ist eine Bereicherung für einen Menschen, wenn du das alles selber kannst und am Hof haben, wo du, wenn du schnell was brichst, selber schwarzen kannst, der kann nicht irgendwo so ins Stall runterfahren, weil der ist einen halben Tag unterwegs oder gar einen Tag. Ja, ne? Ja. Und so, nur um ein Beispiel zu nennen, der macht das alles selbst vor Ort am Hof.
Ja, da freuen sich alle Generationen mit, oder?
Ja, absolut. So absolut.
Weiter besteht.
Nein, er wird ja von vielen Leuten unserer Gegend auch bewundert, dass er da jetzt nach Hause gegangen ist und den elterlichen Hof, also meinerseits, bewirtschaftet.
Das ist gerade ein guter Moment jetzt, finde ich, vom Gefühl her, dass man in was einsteigen will.
Ja, ich glaube zu wissen, was du meinst.
Wirklich? Ali, wir hätten was vorbereitet für dich.
So?
Ja. Ein Musikstück hätten wir vorbereitet für dich.
Na, das höre ich gern.
Der Wunschsong.
Ich glaube, das machen wir jetzt. Das passt jetzt,
ja,
gell?
Ja.
Das, auf das freue ich mich.
Dann kommst du endlich einmal zum Trinken.
Er hat ja nichts mehr drin.
Es tue ich jetzt nebenbei.
Wir nutzen die Zeit jetzt gleich voll. Jetzt füllen wir die Gläser auf und ich mache ein Foto vom Lois inzwischen auch, während du das machst, schau, wie schön das ist.
Wie der Schilcher einschillert ins Glas. Danke.
Ja.
Das ist lieb von dir, danke.
Bitte. Die
Lava-Kerze. Ja, absolut, absolut, absolut.
So.
Wir mit Fragen weitermachen, möchte ich eine Kategorie aufreißen und ein bisschen in den Kopf durchlüften vielleicht sogar. Denn die heißt...
Komm, lass uns spielen.
Du, wir werden nicht kegeln, wir werden nicht Billard spielen, wir werden jetzt nichts machen in diese Richtung, wir werden auch keine Schachpartie anreißen. Dieses Spiel nennt sich Holiday Hot Takes. Nämlich, es geht darum, Statements zu kommentieren. Mhm. Ich habe mich mit ChatGPT auf ein Battle gehauen und habe mir dieses Spiel gemeinsam mit der KI ausgedacht. Und ich lese dir jetzt ganz kontroverse oder lustige Aussagen rund ums Reisen vor. Und du sagst mir dann spontan, ob du dem zustimmst oder ob du dem total widersprichst. Mhm. Und wenn du widersprichst, dann kannst du auch gerne eine Begründung sagen. Ja? Das sind jetzt ein paar so Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, digital. Hör zu. All-inclusive ist die faulste Form des Reisens.
Ist ja wirklich so.
Man muss mindestens einmal im Leben alleine verreisen.
Ja, also ich würde sagen, nicht nur einmal, es wäre vielleicht manchmal sogar besser öfters, weil eine Lebenserfahrung dazukommt.
Camping ist kein Urlaub, das ist Arbeit.
Ja, naja, da kann man natürlich das geteilter Meinung sagen, also ja, ich würde sagen, es soll jeder für sich selbst das machen, was sie, glaube ich, am besten halten daran.
Reisefotos, Reisevideos mit einem Selfie-Stick sind ein No-Go.
No-Go würde ich nicht sagen. Manchmal sind sie vielleicht sogar hilfreich und man kann sie so ein bisschen um oder ausschwindeln.
Südostasien ist das neue Mallorca.
Ja, also wenn man das zuhört, also da kann man schon sagen, dass die aufstrebenden Tourismusländer sind. Und Thailand ist ja sowieso bekannt überhaupt, aber der nächste Nachbar, Vietnam, der gehört da schon dazu.
Reisen verändert dich nicht. Du bist nur woanders langweilig.
Das ist ein Blödsinn. Reisen bildet. Ohne Kommentar zusätzlich.
Touristen sind der Horror, außer man ist selber einer.
Naja gut, das kann man eigentlich selbst entscheiden, auf welcher Seite das man ist.
Ja.
der Fensterplatz im Flugzeug ist das einzig Wahre.
Ja, nicht, wenn man auf der Toilette gehen muss.
Wer Souvenirs kauft, hat den Urlaub nicht verstanden.
Sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Es sind immer wieder, ich habe ja viele schon gekauft, aber Erinnerung an die Zeit, was man schon erlebt hat.
Kulturschock ist nur ein anderes Wort für Vorurteil.
Jedes Land hat seine Kultur und die Beurteilung, das muss jeder selber können machen.
Urlaub ist die einzige Zeit, in der Menschen freiwillig um 6 Uhr aufstehen.
Ja, vielleicht nicht überall.
Oder extra lang liegen bleiben. Je teurer das Hotel, desto schlechter der Kaffee.
Das könnte manchmal zutreffen, ja.
Wenn du kein Foto vom Urlaub postest, warst du dann überhaupt dort?
Naja, das ist jetzt eine neue Definierung der Social Medias. Okay, ich kann auch ohne dem gut leben.
Der größte Luxus auf Reisen ist, nichts zu müssen.
Du tust dir schon was, weil du reist.
Koffer packen ist ein Persönlichkeitstest.
Ich verreise eigentlich nie mit Koffer, sondern nur mit einem Rucksack.
Mit einem?
Naja, mit zwei.
Nur?
Ja, oh ja. Ja, man muss sich einteilen können.
Bist du ein Minimalist?
Naja, es geht nicht anders. Das kommt vom Motorradfahren.
Na klar, da hat nicht viel Platz.
Da habe ich nicht für 10 Unterhausen Platz.
Vielleicht sollte ich mal einfach mit dem Motorrad mal wegfahren, Luis. Dass ich nicht drei Koffer brauche. Ja, wurscht. Wir sind da noch nicht fertig. Zwei Sachen hätte ich noch. Backpacking, also Rucksacktourismus mit 40, ist der neue Porsche mit 50. Wie siehst du das?
Naja, ich würde das so sagen oder definieren, dass man sagt, okay, vielleicht sind die Leute erst draufgekommen, dass das auch toll sein kann oder klasse sein kann. Man braucht nicht immer ein Hotel mit, was weiß ich, allem Pipapo. Und das ist eine andere Form des Reisens oder Urlaub zu machen. Und vielleicht kommen viele drauf, dass sie das vielleicht schon früher machen hätten sollen.
Du und das Letzte. Manche Menschen brauchen einen Ortswechsel, andere nur eine Auszeit.
Ich würde sagen, Ortswechsel ist immer gut, weil man einen anderen Horizont kriegt. Und Auszeit, naja, das bestimmt ja jeder selber, ob er es braucht oder nicht.
Vielen Dank, mein Lieber.
Ich danke. Ich danke dir auch. Ja.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Lieber Ali, für meine nächste Kategorie im Podcast, da grase ich immer herum, so im Umfeld meines Gastes. Und schau, gibt es da jemanden, den ich vielleicht auch kenne und den ich dann kontaktieren könnte oder die ich kontaktieren könnte und die vielleicht ein paar Fragen hätte, ja, an den Gast oder die Gästin, je nachdem, wer da ist bei mir, ne? Und das habe ich bei dir auch gemacht und ich wurde fündig. Und die Fragen aus dem Schilcherland kommen heute von jemandem, den du gut kennst, wahrscheinlich besser und länger als ich ihn kenne. Du wirst mir noch sagen, woher du genau kennst. Ich kenne ihn aufgrund eines Kulturnetzwerkes, Kulturnetzwerk Schildern. Und er ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Teil der regionalen Kulturszene und hat heuer unter anderem die Leitung der Stadtgalerie Deutsch Landsberg übernommen. Das ist nur unter anderem. Also er hat dann auch schon beim Steirischer Herbst und all das. Ja, da ist er eine wichtige Persönlichkeit, der dort mitmischt. Und ich sage jetzt einfach einmal nur, lieber Ali, hör zu, weil es sind Sprachnachrichten.
Servus Ali. Die Jasmin hat mich gebeten, dir drei Fragen zu stellen. Dieser Bitte komme ich natürlich gerne nach. Du bist ja ein weitgereister Mann, nicht nur durch die Steiermark, durch deine Vorträge, sondern auch weltweit und über viele Kontinente unterwegs. Was zeichnet für dich das Schilcherland, der Bezirk Deutschlandsberg, besonders aus, abgesehen von Schilcher und Kernöl natürlich?
Jetzt ist natürlich die Frage, hast du die Stimme erkannt?
Ja, Peter Michelitsch.
Woher kennt sie euch?
Ach, Ja, man begegnet sich eigentlich immer wieder im Raumplatz Schlandsberg und so, zum Beispiel wie die Kreislerbuben gespielt haben so, in der Stadt, wo, haben wir uns auch durch Zufall getroffen. Die haben das Konzert gespielt dort und ich bin auch dort natürlich extra wegen der rausgefahren, nicht, weil ich den Charlie Kreins gut kenne. Und ja, ich bin ein bisschen zugekucht und auf einmal kommt der Peter Michelisch daher. Und, ja, was machst du? Du machst super, schön, dass ich dich wieder mal triff und sehe. Und so weiter, natürlich in erster Linie vom Lasnitzhaus aus. Weil er ja da immer zu tun gehabt hat. Genau. Nicht? Und ich habe in dem Lasnitzhaus auch schon bei langer, langer Zeit meine Vorträge gehalten. Und ich bin immer wieder nur im Lasnitzhaus in der Schlandsberg, weil das einfach eine gute Stätte ist, was sich gut anbietet. Und 200 Leute einbringt und das, wenn das wohl ist, diese Stimmung beurteilt, also das war da drüben, weil ich da mit dem Carlos gehabt, Musiker aus Peru, der eh da lebt, in der Steiermark, ja, der hat die Hölle zum Bein gebracht da drüben. Da haben die Leute gekocht, mein Lieber.
Sehr cool. Du, und zu dieser Frage von Peter?
Naja, was soll ich dazu sagen, außer Schilcher und Kernel? Die Südsteiermark ist ein, aber die Weststeiermark mit dem Schilchergebiet ist auch eine andere und eine eigene. Und was mir so fasziniert, wenn man drüben bei Hochgreil auffährt und du schaust auf die Gegenseiten um mich und wenn da die Sonneneinstrahlung den Hang anleuchtet, also da brauchst du nichts mehr sagen, du glaubst, du bist schon im Paradies. Und das findest du selten wo. Also die Weinzeilen auf, die Weinhänge und oben die Häuser mit den roten Dächern, was willst du noch mehr?
Ja,
was willst du noch mehr? Und du darfst ja gar nicht schnell umdrehen, ich schon die Außen hinter dir. Verstehst?
So schnell kannst du gar nicht.
Ja.
Hast du schon, hast ja. schon ein Brettel ja, ja. vor dir stehen und am Wein eingeschränkt haben. Gut, das ist ja unglaublich da bei uns in der Gegend.
Jeder Freund, der auf Besuch kommt, sieht von meiner Seite aus diese Gegend. Mhm. Weil ich die meine Heimat zeigen möchte. Und die sind restlos begeistert.
Könntest du dir irgendwann vorstellen, dass du wieder im Bezirk lebst? Oder wirst du im Tal bleiben?
Sofort. Na, ich meine, ich will natürlich jetzt, weil das Refugium, was ich habe im Tal.
Du hast ja, um Gottes Willen, da muss ich jetzt gleich einsteigen, du hast ja dort dein Weltenbummlerstübel.
So ist es.
Da haben wir noch gar nicht geredet drüber. Was ja. ist das? Und was überhaupt? Ja, bitte,
erzähl. Ja, was ist das? Das ist eigentlich ein Raum, der an die große Doppelgarage angebaut ist, also nicht extra, sondern damals bei der Gestaltung oder bei der Planung der Doppelgarage habe ich da einen Raum eingeplant. Und da habe ich gesagt, da weiß ich noch nicht genau, was ich machen werde. Und im Laufe der Zeit hat sich das halt so ergeben und da ist mir immer mehr oder mehr das in den Kopf gekommen, dass ich sage, ich habe so viele Bilder und so viele andere Sachen von meinen Reisen, die liegen nur in der Schublade. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das wäre die Idee, da ein Weltenbummlerstübel zu machen. Und das habe ich mir dann auch umgesetzt, habe natürlich eine komplette Infrastruktur geschaffen in den Stübel. Das heißt, ich bin komplett autark mit dem T-Shirt, ich kann dort kochen und heizen. Ich habe Abwasch drinnen, ich habe einen Kühlschrank drinnen, ich habe einen Geschirrspüler drinnen, ich habe Gläserschränke drinnen und das ist die Aufforderung an euch, bitte besucht mich. Oder uns.
Wirklich?
Ja.
Also ist es, wann bist du, das hören jetzt ja hoffentlich tausende Menschen, lieber Ali, wie kann man
dort... Naja, pass auf, Leute, die zum Teil die Bilder gesehen haben, sei es am Status oder sonst wo, die fragen, ob man das öffentlich anschauen kann. Jeder kann kommen und kann da hinten reinschauen einmal. Nicht? Und natürlich hat sich das jetzt halt ein bisschen schon herumgesprochen, dass man sich immer in den Stübel trifft.
Liebe Leute, ich will das auf jeden Fall verlinken. Und da gibt es sogar einen ORF-Beitrag drüber. Ja.
Ja.
Der Weltenbummlerstübel. Ja. Das ist ja unglaublich.
Hast du dann gesehen?
Ja.
Ja, dann war ich dir nicht mehr zeigen. Ja.
Du, aber jetzt wieder unbedingt zurück zum Peter Michelitsch. Der hat ja noch, das ist nicht nur eine Frage, die er hat an dich, sondern noch etwas hochzuhören.
Du bereist ja Gegenden, die viele nicht kennen und noch weniger selbst bereisen würden, weil es dort vielleicht auch zu gefährlich ist oder zu gefährlich scheint. Was ist eigentlich das gefährlichste menschenverursachte Erlebnis, das du erlebt hast?
Ja, also zu dem kann ich nur sagen, Anfangen wird's von außenstehenden Personen, die die Vorurteile schon vor dir aussprechen. Du sollst ja dort nicht hinfahren, weil dort ist viel zu gefährlich. Dem muss ich total widersprechen. Das ist ein kompletter Blödsinn.
Hast du ein Beispiel?
Naja, zum Beispiel sagen, ja, wenn das und jenes, wenn die da überfallen oder wenn die was fladern. Nicht nur, weil ich Motorradfahrer bin, ich habe ja eh nichts mit zum Fladern. Ich habe eh nur die notwendigsten Sachen mit. Was werden denn bei mir fladern? Nicht? Und ich bin schon viel wirklich unterwegs gewesen, auch in großen Städten wie Sydney oder, nehmen wir jetzt die südamerikanischen her, Lima, La Paz, Buenos Aires oder was. Sicher gibt's Kernzonen, wo du nicht reingehen sollst. Das ist genauso wie in Los Angeles, wenn du dort reinkommst, wo die Gangster daheim sind, dann hast du Pech gehabt. Aber das solltest du dir schon vorher überlegen, ob du reingehst oder nicht. Und das hat man in Buenos Aires hat man und in Santiago de Chile gemacht, wo der Alex gesagt hat, unser peruanischer Freund, da gehen wir nichts mehr rein. Da nehmen wir das Taxi und wir fahren mit dem Taxi weg.
Weil es lebensgefährlich
ist. Ja, es war in der Nacht, das da und er hat gesagt, wir wollen nichts riskieren. Es kann immer was passieren. Also passieren kann das daheim ja auch was, so ist das nicht. Und fladern kann es dann in Graz auch was oder in Wien. Mhm. Da brauche ich nicht nach Südamerika fahren. Ne? Das Wichtigste muss irgendwie am Körper haben, das sind das Geld, der Pass und die Dinge, die solltest du am Körper tragen, dass das nicht jeder sieht. Mhm. Und ich habe da eigene Taschen, die hänge ich um, die ist innen drinnen und das sieht keiner. Mhm. Ja.
Mhm. Mach mal die Frage von Peter noch, die dritte Frage. Und dann hätte ich nämlich auch noch ein paar Sachen, die mich interessieren würden.
Du hast ja auch viel Kontakt mit verschiedensten Menschen auf deinen Reisen. Was war in dem Fall das netteste Erlebnis, das du uns erzählen kannst?
Das netteste Erlebnis, muss ich schon sagen, das kommt natürlich auf Personen oder einer Person zurück, die man vielleicht schon im Vorfeld kennengelernt hat. Und da muss ich sagen, der Alexander Funke aus Peru, der ist so einer, dem wir wirklich vieles verdanken können, dass wir so, wie soll ich sagen, viele Dinge erlebt und gesehen haben, was wir sonst selbst nie gesehen hätten in der Zeit. Also der hat uns so viele Informationen, so viele Standorte und Plätze geliefert, wo wir aus dem Staunen nicht rausgekommen sind. Der kennt natürlich den ganzen Kontinent Südamerika, nicht nur Peru, wo er lebt. Mhm. Und er ist auch ständig unterwegs. Und der hat uns wirklich auf der Reise vor Augen geführt. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, wenn ich mit einem fahre, dann fahre ich nur mit ihm. Und weil der Sepp noch nie in Südamerika war, der Habeck aus Bayern, habe ich gesagt, ja, wir können nicht dann in Patagonien unten anfangen, sondern müssen wir oben anfangen, wenn du was sehen willst. Ne? Und dann haben wir gesagt, wenn der Alex Zeit hat, dann soll er mit uns fahren. Ne? Und so haben wir es auch gemacht, da haben wir in Peru angefangen. Ne?
Ist das lieb.
Dann haben wir 16.000 Kilometer kreuz und quer abgeteifelt.
Schön.
In der Zeit. Normal hätten wir 4 Monate braucht statt 2.
Nein, können Sie noch machen.
Ja, aber da möchte ich schon vorher woanders wieder mal hin.
Du, wenn es um Begegnungen geht, der Peter hat das nämlich so gut eingefadelt für mich. Und da möchte ich jetzt auch, also als allererstes auch ein Danke sagen an den Peter Michalic.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle.
Voll.
Das gebührt ihm.
Danke für diese echt klassen Fragen. Und ich muss auch sagen, Entschuldigung nochmal auf diesem Kanal. Ich habe mich sogar im Urlaub belästigt. Ich bin im Urlaub belästigt, ich war in Kroatien unterwegs. Und ja, ich habe dann dort erreicht und hab mit ihm über dich gesprochen. Und ja, jetzt danke für diese Fragen und dass du Teil von dem Podcast bist.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Und ich möchte jetzt trotzdem auch zu diesem Thema Begegnungen noch was wissen, weil ich denke da gerade an deinen Südamerika-Film, den ich in Eibiswald gesehen habe, wo ihr dieser kolumbianischen Motorradfahrerin begegnet seid, schon mal, die ein Jahr lang allein in Südamerika unterwegs war. Also das muss ja auch spannend sein. Und andererseits war, denke ich, dass ihr am südlichsten Zipfel von der Welt habt, da hat es auch besondere Begegnungen gegeben, oder?
Ja.
Ja. Du erzähl mir von diesen, weil das interessiert mich natürlich auch sehr, wenn Frauen sich alleine am Weg machen und die Welt erkunden, da wären meine Ohren echt groß, wenn man denkt, bist du ein Arsch. Das musst du nämlich auch mal trauen, dass du in solchen Ländern unterwegs bist, allein als Frau. Und das sind jetzt zwei Beispiele. Erzähl mir bitte.
Nee, das war ja ganz eigenartig. Wir haben ja dort eigentlich in dieser Gegend, wo es ja nichts gibt. Da gibt es nur eine Tankstelle und so einen, wie soll ich sagen, Laden, wo man vielleicht ein paar Sandwiches kaufen kann oder ein paar Zuckerl oder Süßigkeiten, sonst was. Sonst gibt es nichts. Und dort sind natürlich auch die ganzen Motorradfahrer stehen geblieben und haben sich was gekauft. Und beim Zurückausgehen von diesem Laden, dann drehe ich mich um und schaue aufs Kennzeichen. Dann habe ich zuerst gedacht, das gibt's ja nicht. Das ist das wirklich wahr? Graz Umgebung. Ja, bist du Wahnsinn. Ja, jetzt war ich natürlich auf der Suche, wen gehört das Motorrad da, nicht? Ja, und dann habe ich gesagt, wer da mit dem Motorrad aus Graz Umgebung da ist. Und wenn man zeigt eine Dame auf, nicht? Ja, ich bin der. Ja, sage ich, ja, sie ist die Hermine, ja, ich bin der Ali. Okay, sag ich, wie kommst du da her und wie lange bist du unterwegs? Ja, hat sie gesagt, sie ist aus Seiersberg. Ja, bester Wahnsinn. Sag ich, wir sind ja nur 7 Kilometer voneinander entfernt und da treffen wir sie am südlichsten Zipfel der Welt, in Südamerika unten, und dass wir unsere Begegnung da haben, überhaupt uns kennenzulernen. Ne? Und das war natürlich eine ganz faszinierende, tolle Geschichte und auf das haben wir uns natürlich dann berufen, dass wir zu Hause eine Fortsetzung machen. Sie ist natürlich dann in Begleitung mit einem anderen Motorradfahrer weitergefahren und wir natürlich auch. Mhm. Und wir haben gesagt, wir sehen uns zu Hause wieder und das ist bestens gelungen und eine wunderbare Freundschaft entstanden, nicht? Und die ich nicht missen möchte. Und also die ist ja auf die verrücktesten Ideen gekommen. Die ist eigentlich über YouTube schauen, auf die Idee gekommen, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Mhm. Und die ist in 4 Jahren 100.000 Kilometer da in Österreich oder bei uns zu Hause da gefahren. Und dann hat sie gesagt, jetzt will sie es wissen, jetzt geht sie nach Südamerika mit dem Motorrad, hat sie mit dem Schiff umgeschickt und ist drüben mit ihrer Maschine losgefahren und sie wollte wissen, wie das mit der Schotterpisten ist und so weiter und so fort. Und sie hat das wirklich bravourös gemeistert. Also alle Achtung, Hut ab vor der Dame. Also das und nebenbei eine ganz nette Person.
Ja. Ja. Und für alle, die also Motorradl verliebt sind, euer Gespräch gibt es auch auf YouTube nachzusehen. Ja, da gibt es nämlich einen eigenen, diese Hermine Obermann, einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Soul Miles, und den verlinke ich auch in den Shownotes von dem Podcast. Da geht es nämlich dann wirklich also in das technische, interessante, alles was Motorradl-Leute wissen wollen, irgendwie auch, wie man auf so Reisen unterwegs ist. Ganz spannend nochmal. Ja, also das würde ich echt an jeden ans Herz legen und jeder ans Herz legen. Du, und auf der anderen Seite, ich meine, wie ich dann gehört habe bei dem Vortrag, diese Motorradlfahrerin, die war ein Jahr lang allein unterwegs mit dem Motorradl.
Ja, ja, es gibt solche Typen, die trifft man immer wieder.
Schräg, oder?
Ah ja, ist manchmal eigentlich wenig.
Aha.
Manche sind Jahre unterwegs. Viele haben das ganze Hab und Gut von zu Hause aufgegeben und sind losgefahren. Manche haben es gut erwischt, manche nicht so gut. Mhm. Und ja, also ich verfolge die ja nicht, weil ich die ja nicht mehr trifft dann. Aber soweit es geht, machen der eine oder andere doch wieder Vorträge hier bei uns in Österreich und in der Steiermark und die besuche ich dann. Ja, jetzt war unlängst einer da, dann waren wir auch in Südamerika drauf, in Peru, Vortrag in Graz im Orpheum und die freuen sich natürlich, wenn du die ansprichst. Nicht? Und dann, wenn ich auf das jetzt zurückgreife, da habe ich 2010, wie ich mit meinem eigenen Motorrad in Peru war, einer in der Szene, auch in allen Fernsehkanälen bekannt, ist der Michael Martin. Das ist einer aus München und der ist bekannt für seine Motorrad-Expeditionen, Reisen, wie auch immer, und an seine langen, lockigen Haare. Und wie es der Zufall haben hat wollen, wir sind die Küstenstraßen in Peru runtergefahren, Richtung Süden. Und dort hat es halt auch an der Küstenstraße eine Tankstelle gegeben mit so einem Rasthaus. Und Ich habe das Glück gehabt, dass er genau zu dem Moment, wie ich mit meinem Motorrad gerade daherkomme, habe ich ihn gesehen und habe ihn anhand seiner Haare erkannt, weil er einen Helm heruntergehabt hat. Wenn er einen aufgesetzt gehabt hätte, hätte ich ihn nicht erkannt. Sofort stehen geblieben, haben wir uns begrüßt, sage ich, du, Michael, ich bin aus der Steiermark, ich habe deine Vorträge in Wien und in Graz, überall, wo du warst, schon besucht und jetzt ist der Zufall, dass ich dich da in Peru triff. Also, mehr brauchst du nicht. Mhm. Also da siehst du, wie klar die Welt sein kann letzten Endes, ja, dass du so einen triffst. Nicht?
Ja, da entstehen sich ja klasse Kontakte dann, gell? Und auch vor allem eine Verbindung. Wenn du im Ausland einmal in einer Extremsituation kennengelernt hast, dann verbindet es auch sehr.
So ist es, mhm, ja. So ist es.
Du, apropos Extremsituation, dann hat es irgendwann in diesen vielen Jahren und Jahrzehnten, wo du am Motorrad unterwegs warst, einmal was gegeben, wo du eine Reise abbrechen hast müssen, weil Motorradl hin oder irgendwas ganz Dramatisches passiert ist oder weil du krank geworden bist oder irgendwas war irgendwann einmal etwas so krass, dass du wirklich eine Reise abbrechen hast müssen?
Gott sei Dank nicht. Es hat keine Reise gegeben, was wir vorzeitig beenden haben müssen und das zeichnet wirklich eine gute Vorbereitung aus. Das ist einmal das Wichtigste und natürlich auch eine gewisse Ausstattung vom Material her. Und da muss ich sagen, wir haben immer sehr gute Materialien gehabt, was die Bekleidung angeht, was das Schuhwerk angeht oder Stiefel und bis zum Helm halt alles. Ne? Und das ist natürlich schon ein Schlüssel zum Abenteuererfolg, sag ich mal. Sollte was sein, bist du natürlich geschützt. Wenn du natürlich das ein bisschen auf die leichte Schulter nimmst, sagst, da kann ich mit der Chance auch fahren und mit die Touren batschen, dann wirst du eines anderen belehrt werden. Weil ganz so ist es manchmal nicht gewesen. Wir haben wirklich auch brenzlige Situationen gehabt, aber Gott sei Dank ist es gut gegangen. Ja? Und da muss ich sagen, wenn da was schief gegangen war und du hättest diese Bekleidung nicht angehabt, na, da hättest du aber dir Pass geschaut. Mhm. Ja, da hättest du dann höchstwahrscheinlich die Reise abbrechen müssen. Mhm. Ja, aber die Bekleidung ist eigentlich der Schutzmantel, das wird beim Auto die Karosserie. Mhm. Ja.
Und das ist das Wichtigste, das halt jetzt nach, Vorbereitung ist alles, oder?
So ist es, ja. Ja.
Lieber Ali, wir kommen zum Ende von unserem heutigen Treffen. Ich meine, dass das Mikrofon an ist, ja. ich würde jetzt gern so zum Schluss noch einen schlankeren Wochen hin zu einem Ereignis, das ja auch bevorsteht. Du feierst heuer deinen 70. Geburtstag.
Ja, das ist richtig.
Ja, Wahnsinn. Wie geht's da mit der Zahl? Wie spürst du die überhaupt so in der Zahl?
Also ich sehe die Zahl überhaupt nicht vor mir oder ich habe es auch nicht im Kopf. Ich fühle mich eigentlich sehr kreativ nach wie vor, sehr mit Blickwinkel zu neuen Abenteuern. Und das ist, glaube ich, eine Mischung, dass man sagt, das halt einfach an im Kopf geistig frisch. Körperlich muss man natürlich selber auch was dazu tun. Also da muss ich noch ein bisschen was tun dazu fürs nächste Abenteuer. Aber wenn man jetzt das Jubiläum anspricht, den 70er, muss ich ehrlich sagen, das ist wie bei jeder Reise die schönste Zeit der Vorbereitung. Und wenn ich denke, dass ich da gern mit Freunden zusammensitzen werde und möchte, die mich eigentlich ein Leben lang begleitet haben. Aus der Familie, aus dem Freundeskreis, aus nah und fern. Und ich glaube, wenn man da einen schönen Nachmittag und Abend gemeinsam verbringen kann, mit einer guten Kulinarik und mit einer bisschen Live-Musik, glaube ich, kann das Fest schon recht gut gelingen.
Ganz sicher. Das wird großartig werden. Und jetzt waren wir heute schon in der Vergangenheit unterwegs, in der Gegenwart. Und wenn du sagst, so nächste Reisen, wenn du noch vorschaust, was hast du am Plan, welche Träume, also vielleicht, weiß nicht, ob es nur das Reisen ist, aber welche Träume wirst du überhaupt noch erfüllen? Auch? Welche Träume stehen bei dir noch auf der To-Do-List?
Ich habe natürlich, nachdem ich ja schon in Amerika das eine oder andere Mal war, habe ich natürlich schon noch ein paar Highlights drüben, was ich mir unbedingt anschauen möchte. Ist natürlich der Grand Canyon, der Bryce Canyon, das Monument Valley. Also das sind so Highlights von der Natur her. Und ich habe zwei Freunde drüben in Amerika. Der eine ist in Nevada und der andere ist in Los Angeles. Der eine ist eher ein Dolner, der andere ist ein Vorarlberger. Den haben wir in Alaska kennengelernt. Und Ja, der hat mich voriges Jahr besucht in Thal. Und der hat gesagt, weißt du was, komm an, Motorradl, das stelle ich alles zur Verfügung, machen wir eine klasse Motorradl-Tour. Sag ich, ja, Bertl, das können wir eventuell einmal andenken. Und ich werde natürlich das versuchen, auch umzusetzen, nicht? Das ist so ein bisschen die Vision, was das Weitere angeht. Ich möchte aber auch in Europa, zum Beispiel der Schweizer Freund, der ist mit einer Portugiesin verheiratet. Und nachdem ich Portugal auch am Programm habe, und da werde ich natürlich auch zum Geburtstag einladen, und dann werde ich mit ihm ausführlich reden, dass ich vielleicht einmal ihn besuchen kommen werde und möchte, und dann werden wir uns Portugal auch mal ein bisschen von der näheren Seite anschauen. Also das sind nur mal zwei Dinge, die eventuell in Frage kommen in jüngster Zeit. Hängt natürlich auch von der körperlichen Situation ab, das ist auch logisch, nicht, weil man wird ja auch nicht jünger, sondern man muss mit der Zeit gehen und sich der Zeit anpassen. Ne?
Ja. Und ich glaube, wir müssen sowieso einen zweiten und einen dritten Teil von unserem Gespräch auch noch machen, weil wir haben ja nicht einmal geredet davon, und ich weiß nicht, ob wir die Schachtel jetzt aufmachen sollen. Kilimanjaro stangert ja auch noch an, die Reise dorthin, hast du das auch noch vorgenommen. Also du musst wiederkommen, Ali, versprich mir das.
Wir machen eine Fortsetzung. Also ich komme sehr gerne, weil so eine Zeit wie da, die erlebt man nicht ein zweites Mal. Danke. Das gibt es nur einmal.
Das lieb. Ja? Mein Lieber, gibt es noch irgendwas, so ganz zuletzt, so als wirklich als letzten Satz, zwei Sätze, die du so am Schluss von unserem Gespräch auch für alle, die zuhören oder so, die du loswerden möchtest?
Ich würde nicht sagen, dass ich die loswerden möchte, aber ich sage es einfach aus Überzeugung heraus, dass ich natürlich mir auch bei meiner noch lebenden Mutter, die 91 ist, sehr herzlich Danke sagen möchte, weil sie mir immer unterstützt hat und sie hat mir immer gewünscht, dass ich wieder gut und gesund heimkomme. Und letzten Endes auch jetzt bei der Gerti, dass sie die Situation mit mir so gemeinsam unter einem Dach lebt, mit meinen extremen Ausschweifungen und Abenteuern. Das ist natürlich schon auch eine Herausforderung für eine Partnerschaft. Das muss passen. Sonst kommst du zurück und es ist alles leer. Also nicht nur im Kopf, sondern dann alles andere vielleicht auch. Und das möchte ich nicht erleben, und das hat bis jetzt sehr gut gepasst. Und ich wünsche mir, dass das in Zukunft so bleibt.
So sei es. Meine lieben Leute, die ihr zugehört habt, ja, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten heute. Das war, ja, für mich war es ein voll schönes Gespräch. Danke, lieber Albert Koch, dass du da warst. Der Luis hat Fotos gemacht heute auch. Wir werden jetzt noch unseren Wein austrinken, den wir da noch ein bisschen haben in unserem Glasl. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, und ich bitte dann auch noch, dass du in unser Gästebuch die eintragst und verewigst. Das wäre mir echt ein großes Anliegen. Und ihr, die ihr zuhört, wenn euch das gefallen hat, dann erzählt es weiter. Ja, es freut mich total, wenn jeder, der heute zuhört, wenn ihr das 3-4 Leuten weiter erzählt, ja, bist du narrisch, dann würden das bald ja an die 100.000 Leute hören. Eine großartige Vorstellung. Danke, wenn ihr es weiter erzählt, wenn euch Talk ab Hof, der Schilcher Podcast, gefällt. Ja. Es kommt auf Spotify, auf iTunes, überall. Es gibt es auf unserer Website kiefer.at zu hören. Ja, und wir hören uns bald wieder. Lasst euch den Frühling gut schmecken. Schaut positiv in die Zukunft und vor allem habt's euch gern. Baba. Tschüss. Ihr Lieben, abonniert den Podcast, damit ihr die kommenden Folgen nicht versäumt. Und falls ihr direkt mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alle notwendigen Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Psst. Hey, und wenn ihr in der Gegend seid, dann schaut's bei uns im Hofladen bei Jasmin Luis vorbei. Bis dahin, alles Gute und habt's euch gern.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.